Es wird historisch, nicht nur, weil die German Beach Show in ihre zweite Saison startet, sondern weil euer Lieblingspodcast auch mit einer ihrer längsten, nee, ich glaube, es war sogar die längste
Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Wir kommen heute in Überlänge.
Ja, ja, safe. Aber ey, es ist so viel passiert in der Sportwelt, das kriegst du halt nicht in 60 Minuten unter. Und was das war, das kann Martin euch gerade mal erzählen.
Ich krieg, glaube ich, alles auch gar nicht mehr zusammen. Wichtig ist, wenn ihr GBT-News oder unsere GBT-Meinung hören wollt, dann müsst ihr erstmal den ganzen Fußball- und Basketball-Quatsch hören, wenn ihr euch das nicht so interessiert, weil die GBT haben wir schön, wie Profis das machen, so ziemlich weit ans Ende geschoben. Aber danach kann dann trotzdem immer noch irgendwie neue Sachen. Wir sind das erste Mal in den Radsport reingegangen. Bengt hat euch natürlich wieder was vom Tennis erzählt. Fußball haben wir gar nicht mal so lange heute gemacht, aber am Ende sind es dann trotzdem die stupischen 140 Minuten geworden. Deswegen viel, viel Spaß bei dieser Episode. Kuss geht raus an die Allianz und wir sehen uns hoffentlich alle am nächsten Wochenende in Bremen.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock! Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a time out!
Mittwoch 16.05 Uhr, ein bisschen verspätet, das kann euch Bengt gleich selber erzählen. Wir sind zurück aus Bremen, zumindest kurzfristig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge frisch geschwebeltes Kölsch und hallo Bengt.
Gumo Martin, ja, heute lag es ein bisschen an mir, weil wir wissen ja alle, ich bin nicht die treibende Kraft in diesem Podcast und ich durfte gerade nochmal eben runtersteppen in den Saturn, hatte nämlich leichte Soundprobleme, aber das ist ja das Schöne, wenn man in der Kölner Innenstadt wohnt, da ist der nächste Saturn so höchstens 2 Spuckminuten.
Aber das ist Dedication von dir, dass du sagst, ey, dieser Podcast ist dir so wichtig und du investierst in eine gute Podcast-Qualität, dass du jetzt kurz zu einem Elektrikgeschäft deiner Wahl, es gibt auch noch andere tolle Geschäfte, die solche Mikrofonadapter verkaufen, dass du da hingehst und jetzt quasi für eine 1A-Podcast-Qualität sorgst. Finde ich sehr gut. Also deswegen schon mal Lob von mir an der Stelle.
Vielen Dank. Aber jetzt hat die Story, glaube ich, dir den Aufmacher weggenommen, dass du dich eigentlich über mein Trikot lustig machen wolltest, mit dem ich dir heute gegenüber sitze.
Na, das will ich eigentlich nachher machen. Also du hast ein BVB-Trikot an, obwohl du ja eigentlich den BVB schon aus dem Meisterschaftskampf abmoderiert hast. Aber bevor wir über Fußball reden, ich wollte dir jetzt erst kurz erzählen, was ich in diesen 10 Minuten gerade gemacht habe. Ich habe Twitch aufgemacht und habe gesehen, wie, also ich weiß nicht, wer unsere Kamera hält. Wir sind ja gerade, oder quasi Spontan produziert ja gerade für Eli sein 7-Tages-Event. Ja. Und das müsste ja dann Flo Treiber oder Jürgen irgendwie sein. Und da chillt einfach gerade Mario Götze. Also Jürgen steht so wahrscheinlich 50 Zentimeter neben Mario Götze und guckt ihm und Sid beim Fußballspielen zu.
Ja, das finde ich so gemein. Das finde ich wirklich so gemein. Der kann das doch gar nicht wertschätzen. Also ich liebe Mario Götze so sehr, dass auf der Rückseite meines Laptops ein Mario Götze-Sticker klebt. Und der darf den Film?
Hättest du mal hier bei Alex irgendwie erzählen sollen, dass du nicht nach Bremen willst, sondern bei Eli vorbeischauen und ein bisschen Kameramann machen.
Alles für Mario. Also das hätte ich schon gefühlt. Aber naja, auf jeden Fall... GG für Flo und Jürgen und ich glaube Michel auch, die da in Hamburg am Start sind. Ist es in Hamburg dieses Mal?
Nee, sind in der Nähe von Mannheim. Also ich glaube, es wurde sogar auch schon der Ort geleakt. Ich habe auch mal auf TikTok, was war das denn schon wieder? Ich bin noch nicht ganz ausgelastet. Ich habe auf jeden Fall auf TikTok gesehen, dass da natürlich auch schon 1-2 Leute das Haus entdeckt haben und dann Zuschauer vorbeigekommen sind, die dann aber wirklich eine Breitseite von Eli bekommen haben. So nicht mal ein Hallo, sondern weg mit euch, musst du ja auch in der Phase machen, weil ansonsten hast du da dann, keine Ahnung, also wenn diese Adresse wirklich geleakt wird, so, dann hast du ja innerhalb von einer halben Stunde da hunderte Menschen, weil so groß ist das mittlerweile, also ich glaube, die hatten am ersten Abend irgendwie so 120.000, 130.000, so unsere Community, wir sind schon sehr, sehr froh, wenn wir unsere 4.000, 5.000, 6.000 bei so einem geisteskranken Beachvolleyball-Wochenende in Bremen, werden wir gleich auch noch drauf zu sprechen kommen haben, aber Eli, der schafft das innerhalb von 3-4 Stunden wirklich zu verzwanzigfachen und hat, glaube ich, jetzt auch den, es gibt ja bei Twitch immer so einen Hype-Train quasi, wir hatten das ja dann auch noch damals, als ihr noch bei Spontan reingesubbt habt, wobei es an diesem Wochenende echt wieder gut war, Shoutout an die Beachvolleyball-Community, aber ich glaube, Eli hat es geschafft, ein Hype-Train Level 52 zu machen, das ist dann irgendwann so weit gekommen, dass du quasi 500 Subs, glaube ich, in 5 Minuten machen musst.
Geil.
Es war geisteskrank, was da an diesem ersten Abend abgegangen ist und ja, also quasi unsere Jungs und Mädels waren da live mit dabei, weil wir quasi den ganzen Bums für Eli da produzieren. Und genau, das habe ich mir gerade noch ein bisschen angeguckt und dann war auf einmal Mario Götze da.
Ja, aber gut, dann ist für Mario der Weg ja auch nicht so weit, ne? Weil Mannheim-Frankfurt ist ja jetzt nicht so die Distanz und...
Ich glaube auch nicht, er würde nach Hamburg dafür fahren, so.
Ja, wahrscheinlich nicht, sind wir ehrlich. Aber ja, auf jeden Fall schon ein geiler Gast, also Götze ja für mich sowieso Goat-Status in Deutschland, seitdem er uns da zum Weltmeistertitel gekickt hat, in meiner Hochphase Fußballkonsument, weil ich meine, da war ich 15 und da gab es halt nichts Geileres als Fußball und dann wirst du Weltmeister, dramatisch in der Nachspielzeit, Mario Götze, für mich auf ewig Legendenstatus, aber vielleicht ist da ja deine Überleitung zu meinem Trikot.
Ich will sie auch noch nicht. Ich will, eigentlich müssen wir, komm, wir haben das mal den Leuten versprochen, dass wir von unserem Wochenende erzählen. Und jetzt haben wir quasi seit langer Zeit mal wieder ein Wochenende gemeinsam verbracht. Obwohl wir nicht viel gemeinsam gemacht haben, weil wir dann auch unterschiedliche Aufgaben einfach hatten und uns quasi auch so über den Tag, also wir haben uns schon immer mal wieder gesehen, aber war jetzt nicht so, dass wir da 4-5 Stunden aufeinander gehockt haben. Ich will dich fragen, wie dein Wochenende war, Bengt.
Gut, sehr stressig, muss ich sagen, aber tatsächlich gut. Also es hatte zur Folge, dass ich auf jeden Fall den letzten 3 Tage mal ein bisschen meine Stimme schonen musste, weil das kommende
Es hätte Wochenende mich auch wirklich gewundert, wenn das nicht mehr gekommen wäre, weil wie du schon, also du hast ja wirklich durchgezogen, von Tag 1 in dieses Mikrofon reinzuschreien, was ich dir hoch anrechne, du hast einen Top-Job gemacht, aber es musste irgendwann kommen, dass deine Stimmbänder auch mal sagen, so gut, das war's jetzt.
Ja, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich war am Wochenende in einer neuen Rolle unterwegs, hab nicht mehr den German Beach Show Kommentator gemacht, einfach aufgrund dessen, dass sich das Feld ja ein bisschen verändert hat. Wir sind von 2 Chords auf 1 Chord runter und entsprechend liegt die Volleyball-Expertise im Unternehmen, das kann man ja auch immer noch so sagen, einfach noch nicht bei mir. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Gut, bei mir jetzt wahrscheinlich auch nicht.
Ja gut, aber ich meine, am Ende des Tages haben wir da halt mit Olaf, mit Dirk und mit den ganzen Bouncehouse-Kommentatoren so viel geballte Volleyball-Expertise, dass es da für mich im Kommentar noch nicht reicht, aber als Entertainer durfte ich mich mal ausprobieren und quasi Pausenablöse für Richie und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also durfte ich da ein bisschen das Bremer Publikum anschreien und ein bisschen einheizen für die Court-Action. Und da muss ich schon sagen, das geht echt auf die Nerven am Ende, weil es ist schon wirklich enorm anstrengend, wenn du dann die ganze Zeit in diesem Stimmungsschrei drin bist. F an alle, die jetzt hier den Podcast mit Kopfhörern hören. Nee, da bist du aber irgendwann dann in diesem Modus, dass du aus diesem Sprech halt nicht mehr rauskommst. So, weil deine Stimme dann schon so gefickt ist, dass du diesen Modus weiterziehen musst. Und das habe ich für mein erstes Wochenende nicht so clever gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber alles in allem hat es trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deutsche Tour ist wieder unterwegs. Und für mich am ersten Wochenende noch mit einem Tropfen zu viel Alkohol. Aber auch das wird sich den Sommer über gut einpendeln.
Ich sag mal so, du hast halt auch schon relativ schnell ein Exempel statuiert. Also du bist quasi instant mit einem sehr, sehr lauten Organ reingegangen. Während Richie ja schon so ein... Also er hat einfach einen anderen Stil wie du, wie er das Encore macht. Und dadurch, dass du dann halt schnell diesen lauten Schreihals raushängen lassen hast, der dir sehr gut steht, und wie gesagt, ich habe dir das auch schon on location gesagt, ich fand es großartig, was wie du es gemacht hast. Ich find's auch gut, dass ihr nicht diesen selben Stiefel fahrt, sondern dass da sich halt auch immer abwechseln, so Richie hat sein Ding und du hast sein Ding und das kann sehr gut nebeneinander sein, aber du kommst da jetzt halt auch nicht mehr raus. Also du kannst jetzt nicht mehr der ruhige Bank werden jetzt am zweiten Bremer Wochenende. Deswegen, es gibt ja hier so gute Halstabletten, auf die ich schwöre, wir können da so ein Duo-Ding draus machen, weil die wirst du brauchen.
Ja, das Ding ist, diese Halstabletten wurden mir wirklich innerhalb von 1,5 Stunden 3-mal empfohlen. Erst kamst du auf mich zu und hast gesagt, hier,
die wirken auch
Halstabletten
wirklich
drüben in der Apotheke, ich kann dir welche besorgen. 20 Minuten später kommt Dirk auf mich zu, hier, Halstabletten, ne? Falls du welche brauchst, drüben in der Apotheke kannst du dir die besorgen. Und dann eine Stunde später hat Tim auch nochmal zu mir angekommen, also du brauchst wirklich jetzt bald mal diese Halstabletten, ne? Wenn du damit durchziehst, aber musst du auch aufpassen, die wirken abführend. Toll, dann habe ich keine Stimme mehr und mich eingeschissen. Geil.
Ja, du hast ja dann wieder Stimme. So. Du musst dich dann entscheiden, was du willst.
Ja, ja, trockene Hose oder feuchte Stimme. Irgendwas, aber beides geht nicht.
Gut, dann das ist eine gute Überleitung. Trockene Hose oder Stimme. Ich nehme lieber die Stimme. Dann du willst über den BVB sprechen oder hast du ein Trikot an?
Nee, erstmal geht's mir ja darum, dass ich dich natürlich auch noch fragen muss, wie dein Wochenende war. Wir können ja jetzt hier nicht die Schiene fahren, dass nur ich von meinem Wochenende erzähle.
Ja, das ist fair von dir, aber mein Wochenende war relativ unspektakulär, glaube ich. Du hattest das Spektakuläre, weil für dich war jetzt noch so alles neu und so frisch. So, ich habe ja quasi dasselbe gemacht wie letztes Jahr schon. Aber das habe ich ja auch schon letzte Woche gesagt. Ich habe mich unfassbar drauf gefreut und es hat auch wieder unfassbar viel Spaß gemacht. Ich finde es hervorragend, dass wir wieder im Beachsommer angekommen sind. Und ja, mittlerweile ist es also so nach Hause kommen ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es fühlt sich alles ein bisschen vertrauter an. Es fühlt sich auch alles, also ehrlich gesagt, alles ein bisschen professioneller an dieses Jahr. Alles auch nochmal irgendwie ein bisschen größer, weil das Venue in Bremen war größer. Deswegen, hat super viel Spaß gemacht. Wir fahren beide, glaube ich, morgen auch schon. Du auch? Oder machst du Donnerstag noch Pause und kommst erst Freitag hoch?
Okay, gut. Es war sehr wichtig, dass du mir gerade den Wochentag noch dazu gesagt hattest, weil in meinem Kopf hat es gerade kurz gerattert, welcher Tag denn heute ist. ich komme auch morgen schon hoch. Also morgen geht mein Zug hier um 11. Ja, das ist auch schon wieder so dumm. Ne? Jetzt hätten wir uns wirklich mal absprechen können.
Das könnte gut sein. Sitzen, weil mein Zug fährt um 8.50 Uhr, glaube ich, von hier los. Das kann sehr gut sein, dass wir im selben Zug sitzen, Bengt.
Wann kommt dein Zug in Bremen an? Gut,
das wird jetzt hier on-air recherchiert.
Oh, toll, Wahnsinn. Das Ding ist, ich habe eine Sitzplatzreservierung, weil da schon wieder stand, sehr hohe Auslastung erwartet.
Wow, ja, aber das ist, wenn du, also...
Ja, wenn du als Erstes einsteigst, ist es für dich kein Problem. Ja,
nein, aber trotzdem, wenn du alleine bist, kriegst du immer einen Sitzplatz, Bengt.
Nein.
Doch. Da spricht der Schwabe in mir. Das Ding hatte ich auch schon mit meinem Bruder, der ist nach Berlin gefahren, hat sich auch für 4,50 einen Sitzplatz geholt. Das ist das Unnötigste, was man machen kann.
Da können wir uns gleich gerne drüber unterhalten. Das ist gleich unser Aufhänger. Aber erstmal, wann kommt dein Zug in Bremen an?
Ich bin um 14.15 Uhr in Bremen.
Dann sitzen wir im selben Zug,
Martin. Oh ja. Gut, wir werden das jetzt gleich mal on-air hier festlegen, weil ich habe das mit Dirk, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es on-air war oder ob wir das sagen. Ich glaube, wir haben es im Hotelzimmer geklärt, weil ich ja mit Dirk quasi in Bremen gepennt habe. Und wir haben gesagt, er war damals mit Chinua Christ im selben Zug. Meinte, die haben das dann auch irgendwie über WhatsApp mal rausgefunden. Aber haben sich dann natürlich nicht getroffen, weil es also ultra weird ist, dann irgendwie 4 Stunden Zugfahrt miteinander zu verbringen. Sind wir auf diesem Niveau, dass wir sagen können, gut, wir gehen quasi diesen Weg und sagen, ich werde mich neben dich setzen und dann fahren wir halt diese 3-4 Stunden mit dem Wissen, dass wir halt dann auch 3-4 Stunden uns nicht die ganze Zeit unterhalten müssen und es okay ist, dass wir dann quasi auch mal eine Serie anmachen oder Spotify auf die Ohren machen und dann wir auch so die Zeit verbringen. Weil das wäre mein Weg, glaube ich.
Ja, wir sind zu 100% auf diesem Level. Und das Gute ist ja aber auch, ich habe ja schon mit deiner Freundin eine Zugfahrt verbracht. Letztes Jahr aus... Oh. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, es war Hamburg. Ich glaube,
müsste Hamburg gewesen sein, ja.
Wir sind zusammen zurückgefahren. Aber da haben wir tatsächlich, glaube ich, einfach 3 Stunden durchgelabert. Auf der anderen Seite, aber ja, es ist völlig in Ordnung, wenn man dann auf einer Zugfahrt zusammen unterwegs ist und es schafft, sich dann auch mal eine Stunde lang nicht zu unterhalten, weil am Ende des Tages kannst du auf so einer Zugfahrt halt auch noch relativ viel machen, deswegen ist es ganz gut, dass man Zug fährt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir es nicht schaffen werden, nebeneinander zu sitzen, weil dieser Zug wird scheiße voll. Und ich hatte es auch auf der Rückfahrt, aber das ist vielleicht eine etwas
längere Anekdote, nicht.
Aber...
Oh, weiß ich nicht. Nee, also ich glaube dran, dass wir das schaffen, weil, keine Ahnung, das ist ja dann der Klassiker. Also gut, wir müssen hoffen, dass der Platz neben dir nicht reserviert ist, aber du sagst mir dann quasi deinen Wagen, wo du sitzt, und dann setze ich mich auf diesen Platz und dann sehen die Leute ja, dass der ab Köln bis Bremen dann reserviert ist und dann setzt sich da ja niemand mehr hin.
Ja, weißt also... Du? Das ist auch die einzige Möglichkeit, wie es irgendwie geht, aber ich gehe davon aus, dass auch dieser Platz neben mir reserviert sein wird, weil ich hatte das auf der Rückfahrt aus Rotterdam nach Köln, ich war ja vor ein paar Wochen in Rotterdam, da hatte ich mir keinen Sitzplatz reserviert, weil da hat der Stubasche Schwabe in mir gesprochen und gesagt, nee, die 4,50 kannst du dir sparen beim 50€ Bahnticket, auch völlig dumm da an den letzten 4,50 zu sparen, aber da habe ich dann gedacht, nee, brauchst du nicht. Und dieser Zug war so scheiße voll. Es stand dann da auch hohe Auslastung erwartet. Einen Tag vorher stand dann da 2. Klasse ausgebucht. Und man konnte auch keinen Sitzplatz mehr reservieren. Und ich musste stehen. Ich musste 4 Stunden lang stehen. Ich konnte mich auf keinen Platz hinsetzen, weil in diesem Gang aber auch alles voll war. Und so war es halt auch jetzt am Sonntag auf dem Rückweg aus Bremen, wo ja sowieso dann halt noch Streikauswirkungen.
Aber ich wollte gerade sagen, das sind andere Umstände gewesen jetzt am Sonntag. Ja. Es ist jetzt ja nicht der normale Bahnbetrieb gewesen, weil auch wenn dieser Streik am Ende abgesagt worden ist, also man hat ihn trotzdem gespürt, ja, weil er dann gerade im Fernverkehr irgendwie nur 1/4 der Züge gefahren ist.
Ja.
Deswegen, da ist klar gewesen, dass du Sonntag einen vollen Zug bekommen hast, aber jetzt an einem normalen Donnerstag, gut, sind dann irgendwie verlängert das Wochenende, so der Zug wird voll sein, ja. Aber trotzdem gut, also diesen Punkt, den du sagst, wenn du in Köln einsteigst, dann ist das nochmal was anderes, aber also wenn man in Stuttgart oder keine Ahnung, München generell irgendwie nah am Anfangsort der Bahn einsteigt, so, dann brauchst du in keiner Welt eine Sitzplatzreservierung. Ich glaube, Alex hatte auch so einen Trick, ich glaube, ich weiß auch, welchen Trick er meint, so tricky ist er nicht. Aber wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, dann findet man auf jeden Fall immer einen Sitzplatz.
Ja, immer muss ich sagen, da gehe ich nicht mehr mit. Also ich hatte es auch lange Zeit gedacht, aber jetzt gerade im Moment, wo dieser ganze Zug am Sonntag halt auch wieder so extrem voll war und jetzt in dem Zug, wo wir dann am Donnerstag zusammen drin sitzen, schon seit letzten Sonntag oder sowas drinsteht, hohe Auslastung erwartet. ja, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass das Ding wieder auseinanderbrechen wird. Aber ey, ich bin gespannt. Ich schreibe dir meine Wagennummer, ich schreibe dir meine Sitzplatznummer und du darfst dich dann sehr gerne auf den daneben setzen. Warne dich aber auch schon vor, ich werde auch ein bisschen arbeiten müssen aus dem Zug raus. Von daher, wir sind auf jeden Fall auf dieser Basis.
Der Business-Profi muss jetzt aus dem Zug arbeiten. Gut, ich werde mich einfach daneben setzen und Netflix gucken.
Ja, Arschloch. Dein Job.
Ich glaube, ich muss auch ein bisschen Uni mitnehmen. Mal gucken. Gucken, wie wir das machen.
Ja, Uni ist aber ein gutes Thema, weil ich habe euch ja versprochen, ich halte euch über meinen Handballkurs auf dem Laufenden. Da haben wir jetzt gerade mal 2 Wochen Wettbewerbspause, weil wir hatten ein paar Verletzte dabei und diese Woche Donnerstag ist ja sowieso Feiertag und deswegen hatten wir letzte Woche nur Suche gemacht, aber ich habe trotzdem was zu berichten. So kurz war ich vor einer Riesensensation. Ich habe ein Camper-Zuspiel bekommen. Ich steige in die Mitte. Ich setze an, um den Ball zu fangen, bewusst aber als Täuschung, setze zum Kopfball an und dann fliegt er links vorbei am Tor. So knapp, so knapp. Ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Semester ein Kopfballtor im Handball zu erzielen. Und das war die größte Chance, die ich wahrscheinlich bekommen habe. Und er war knapp, aber ich bleibe da dran. Ich bleibe da dran, das verspreche ich dir an dieser Stelle.
Ja, bleib da dran. Ich glaube, es hört sich ultra cool an. Ich glaube, es sah ultra kacke aus.
Nee, aber überhaupt nicht. Also wirklich, es war Robin van Persie Prime, wie ich da in der Luft liege. Ja, vielleicht musste dann der Nächste den Ball erstmal abwischen, weil der ein bisschen nass war und er dann auch schon durchgeschwitztes Trikot hatte und deswegen dieser Ball dann ein wenig unspielbar wurde. Aber naja, das ist ein anderes Thema.
Gut. Sind wir mit 15 Minuten Einleitung fertig? Oder, ja. Oder wollen wir noch ein bisschen was anderes aus unserem Leben erzählen? Weil, gut, wir nehmen die fünfte Überleitung mit. Ich will über dein BVB-Trikot reden, weil du ja den BVB eigentlich aus dem Meisterschafts... Digga, was ist denn jetzt schon wieder los? Aus dem Meisterschaftskampf ist eigentlich nicht so ein schwieriges Wort, rausgeredet hast. Du hast mir erzählt, du kannst das Ding nicht im Handballkurs tragen, weil dich da Leute kennen. Und bist deswegen ins Fitnessstudio gegangen, weil du da nicht auf den BVB angesprochen wirst. Aber so, also ist jetzt ja nicht der Zeitpunkt, wo man kein Dortmund-Trikot mehr tragen kann.
Ja gut, aber also ich bin ja jetzt kein Dortmund-Fan und es gab mal eine Zeit, wo ich mehr Sympathien mit dem BVB hatte und aus dieser Zeit stammt hier auch noch mein Dortmund-Trikot, was ich habe, weil ich bin sowieso einer, ich habe gerne Trikots, ich trage auch gerne Trikots und das ist schon ganz cool und deswegen habe ich halt auch ein Dortmund-Trikot, aber im Moment ist mein Sportpensum halt so hoch, dass ich wirklich gucken muss, wo ich welches Trikot anziehe. Wir dürfen nämlich donnerstags dann auch immer nur schwarze Trikots tragen, weil wir haben halt so Teamfarben beim Handball. Wir, die Luxemburg All-Stars heißt unser Team, weil wir 2 Luxemburger dabei haben und wir spielen gegen die Cologne Underdogs und die Cologne Underdogs spielen, glaube ich, ach nee, die haben noch keine Trikotfarbe, genau, und wir spielen halt in schwarz und deswegen konnte ich jetzt noch nicht wieder mit einem schwarzen Trikot pumpen gehen und musste dann schauen, welches Schmuckstück dann rausgeholt wird, weil ich aber in einem Umfeld, wo ich dann doch die Leute kenne, nicht so sehr mit dem BVB in Verbindung gebracht werden möchte, muss ich mir dann aussuchen, dass es beim Pumpen dann das BVB-Trikot wird. Leuchtet dir das ein oder sagst du, es ist völliger...
Es war jetzt eine lange Erklärung. Ich habe, glaube ich, so nach der Hälfte aufgehört, weil du es mir vorhin ja schon mal so ein bisschen erzählt hast, aber ich kann dir zumindest so ein bisschen folgen. Also,
na gut, reicht nicht.
Ja.
Und ich bin aber auch im Moment viel am Pumpen, weil jeder, der meinen Social-Media-Auftritt am Wochenende verfolgt hat, weiß ja, ich muss an meiner Bikini-Figur arbeiten.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Was hast du erzählt?
Hast du nicht? Auf den Insta-Post? Auf meinem Profil? Mit Moino zusammen? Nicht?
Ah, doch, natürlich habe ich das
mitbekommen. Ah, sehr gut, sehr gut. Gut, das hätte mich jetzt dann doch gewundert, wenn das neue Beach-Team an dir vorbeigegangen wäre.
Ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Vom Beach-Team Moino bankt.
Das Beach-Team Moino bankt ist der Shit, ich sag's dir. Also GBT Tourstop 1 wurde in Bremen eröffnet und wir haben das Beach-Team annonciert und ja, mal gucken, wie sich diese Storyline den Sommer über weiterentwickelt.
Moino hat echt einen stabilen Oberkörper, Mann.
Ja, also, Moino ist schon wirklich auch durchaus definiert dünn.
Das ist, aber geht Moino pumpen?
Boah, keine Ahnung.
Also macht Moino was?
Moino spielt ja Hockey und ich glaube, da ist er relativ aktiv und auch da dahinter, aber ja, doch, Moino... kann sich schon sehen lassen. Ich musste ein bisschen Bauch einziehen, aber
ey, das wäre jetzt meine ehrliche Frage gewesen. Ziehst du den Bauch ein bisschen ein auf dem letzten Bild?
Aber nur so ein bisschen. Also ich bin im Moment tatsächlich relativ zufrieden mit meiner Bikini-Figur.
Dafür hast du mehr Oberweite als Moino.
Ja, das ist richtig. Also da wisst ihr, in welche OnlyFans-DMs ihr rein müsst.
Also wenn ihr nicht wisst, worüber wir gerade reden, dann guckt bei bengt.kunkel auf Instagram vorbei. Und weil wir, glaube ich, heute irgendwie keine normale Transition mehr zum Sport hinbekommen. Ne? Gut, wir machen heute einfach nur Laber-Podcast. Und dafür passiert passiert eigentlich zu viel in der Sportwelt. Dafür ist
halt wirklich zu viel los. Ne? Also wir haben jetzt, glaube ich, halt wirklich schon 18 Minuten in the books und noch nicht einmal über das Sportliche geredet, obwohl eigentlich ultra viel ansteht. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir heute zum kürzesten Fußball-Tag, den wir in FGK-History hatten.
Habe ich mir auch mal vorgenommen, weil ich habe mit einigen jetzt gesprochen. Ich habe auch viel Rückmeldung bekommen am Wochenende von Leuten, die unseren Podcast hören. Und also der Konsens ist, das, was unseren jetzt machen wir so ein bisschen Live-Analyse. Das, was unseren Podcast ausmacht, ist dieses, wir schaffen es zumindest manchmal, die Sportwelt für diejenigen auch zusammenzufassen, die es nicht schaffen, jede Sportart zu konsumieren. So, und dadurch, dass wir natürlich beide tief drin im Fußball sind, so, ist Fußball dann immer noch meistens der größte Part. Heute Challenge an uns selber. Wir gucken jetzt auf die Uhr. Wir sind bei 20 Minuten Aufnahmezeit. Höchstens 20 Minuten Fußball. Schaffen wir? Ich glaube schon.
Ja, safe. Ich würde sogar noch weiter runtergehen und sagen, höchstens 10 Minuten Fußball.
Weil, 10 Minuten Fußball, dann machst du, guck mal, wir müssen kurz Bundesliga machen, wir müssen kurz Champions League machen, dann bist du schon wieder bei 15 Minuten.
Ja, fair. Na gut, aber deswegen, wir haben auf die Uhr geguckt und dann lass uns da reingehen. Ich habe Dortmund aus dem Meisterrennen rausgeredet und ja, ich bleibe immer noch dabei. Der BVB wird am Ende des Tages nicht auf dem Thron stehen, auch wenn sich jetzt uns Jürgen schon wieder meldet und sagt, nach 11 Jahren gehört die Schale mal wieder nach Dortmund.
Ja, weil, also gut, die spielen halt beide gerade irgendwie zu gut, ne? Also jetzt auch, ich glaube, wir können die Hosen runterlassen. Wir haben beide gefühlt keine Bundesliga verfolgt am Wochenende.
Ne, wirklich absolut gar nicht. Das war auch mein spannendster Bundesliga-Podcast, den ich am Montag jemals aufnehmen musste, weil ich wirklich, also ich kann nicht sagen, dass ich nicht eine Minute live gesehen habe. Ich habe mich teilweise einmal kurz oben zurückgezogen und habe mir Bundesliga auf dem Handy angemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass man da wirklich was verfolgen konnte. Es war halt GBT zu viel. Aber kommen wir gleich drauf. Wir bleiben erstmal beim Fußball.
Wir sind schon wieder dabei abzuschweifen. Das ist wirklich der Wahnsinn heute. Wow.
Also sorry für alle, die sich hier irgendwie einen roten Faden vorgestellt haben. Der ist
gibt's heute leider nicht
drin. Ja. Ja, nee, aber ich höre, du hast auch gar keine Bundesliga geguckt.
Naja, Stuttgart hatte ja also ein wichtiges Spiel und ich hab's dann natürlich, du kriegst das mit, lustig war auch, ich habe ja das Damenfinale gemacht, das war genau zur gleichen Zeit und dann bin ich quasi runtergegangen, um Chenor und Kim zu interviewen nach deren Finalsieg und hab dann wirklich auf dem Weg von unserem Kommentatorencontainer bis runter auf den Court, glaube ich, also nicht übertrieben von 7-8 Leuten hier irgendwie zugerufen bekommen, ey Martin, hast du gesehen, Stuttgart 1-1, Martin, hast du gesehen, Stuttgart 1-1, so ich so, natürlich sehe ich das, natürlich habe ich das Handy irgendwie nebenher offen, weil dafür ist das Spiel zu wichtig, aber ich guck mir das halt nicht an, so ich lasse den Live-Ticker ein bisschen laufen und mittlerweile erfährt man sowieso sofort aus dem Chat, obwohl Fußballergebnisse konsequent getimeoutet worden sind. Man kriegt ja sofort mit, wenn was passiert. Deswegen ja, ganz verschließen kannst du dich vor so einer Bundesliga-Saison an einem Wochenende nicht und das ist ja auch gut so, aber ich habe jetzt auch nichts gesehen und deswegen, wir können jetzt so ein bisschen Ergebnis-Scouting machen. So. Den Punkt, den ich gerade durchgedrückt habe, Dortmund und Bayern, die sind gerade einfach mit Abstand die Besten. So. Und auch GG an den BVB, der nichts liegen lässt, ne? Weil wir haben ja letzte Woche einmal kurz über diese Thematik gesprochen. Die Bayern dürfen immer vorlegen, der BVB muss immer nachziehen. Haben sie jetzt zweimal hervorragend gemacht, vor allem auch, also ich weiß nicht, ob es wirklich Schalke-Fans im Vorhinein gab. Klar, die haben jetzt in Mainz davor gewonnen, aber gab es wirklich Schalke-Fans, die gesagt haben, gut, wir fahren jetzt nach München, wo es für die Bayern auch noch um alles geht und wir holen da irgendwie einen Punkt. Aber das ist dann auch wieder so naiv. Also gut, Schalke ist nicht schlecht, aber die Bayern sind dann trotzdem noch 4-5 Klassen besser und gewinnen das Spiel dann auch, glaube ich, zumindest zu dem, was ich gehört habe, verdient in der Höhe.
Ja, weiß ich nicht, da gehe ich gar nicht zu 100% mit, weil wir haben uns doch letzte Woche noch darüber unterhalten, wie schlecht die Münchner gegen Berlin gespielt haben, wie wenig gut es dann am Ende auch gegen Bremen war. Und ich bin schon der Meinung, dass die Chance so groß war wie nie für Schalke in München was mitzunehmen, weil wir erinnern uns immer noch an das letzte Heimspiel der Schalker in München, wo sie einfach mal mit 8-0 in die Saison reingeprügelt wurden. Also wo sie wirklich, es war ja dann die Abstiegssaison, dann vor 2 Jahren müsste es gewesen sein und da halt im Hinspiel in München und jetzt halt im Rückspiel nach einer Abstiegssaison, also nach einer Saison, wo man gar nicht gegen die Bayern gespielt hat. Das heißt, es lagen effektiv fast 3 Jahre dazwischen. Und man hat sich dann denken können, okay, ja, vielleicht kann das ja was werden. Vor allem jetzt mit diesen Vorzeichen. Pustekuchen. Also, da wurde mal jede Schalke-Hoffnung sowas von in den Boden zementiert. Und keine Ahnung, ich war tatsächlich auch ein Believer, dass es jetzt die Chance so groß sein kann wie nie. Aber es ist wieder das typische Bayern-Ding, wenn es drauf ankommt, packen sie ihre Muskeln aus und lassen die mal ordentlich spielen.
Ja, und insgesamt, gut, im Nachhinein kannst du das jetzt immer sagen, aber insgesamt ist es eigentlich genau der Spieltag geworden, den ich so ein bisschen erwartet habe. Ich habe erwartet, dass die Hertha in Köln verliert. Also, das dann, ja, es ist noch nicht der Gnadenstoß, aber da müsste jetzt schon ein kleines Berliner Fußballwunder passieren, dass die Hertha noch irgendwie die Klasse hält. Ich war mir felsenfest davon überzeugt, dass Bochum gegen Augsburg gewinnt. Das ist der Klassiker. Bochum ist dann in solchen Situationen, vor allem zu Hause, und auch wenn sie jetzt gegen Wolfsburg nicht gut gespielt haben und gegen den VfB zu Hause nicht gut gespielt haben, waren dann irgendwie wieder Klatsch. Und ich hatte es irgendwie auch im Urin, dass Stuttgart das nicht zu Hause gegen Leverkusen zieht, weil Leverkusen dafür dann einfach auch zu gut ist. Deswegen, ja, also man hätte vielleicht ein bisschen Geld verdienen können an diesem Bundesligaspieltag, weil jetzt ja auch diese große Überraschung ist ja irgendwie auch ausgeblieben, ne? Also du guckst ja jetzt auf die Ergebnisse drauf und dann fällt dir da jetzt nichts ins Auge, wo du sagst, wow, das hätte ich im Vorhinein überhaupt nicht erwartet.
Ja, stimmt schon. Also ich finde es immer noch ein bisschen doll, dass Wolfsburg jetzt wieder an Leverkusen vorbeigezogen ist, aber auch nur aufgrund eines Tores. Also Wolfsburg mit genauso vielen Punkten, 49 an der Zahl, und
das ist halt lustig, einem
Torvorsprung.
Weil das ist nicht übertrieben. Du könntest mir sagen, von Tabellenplatz 4 bis Tabellenplatz 10 könntest du mir irgendeine Reihenfolge sagen und ich würde die abnicken. Ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie es in dieser Tabelle aussieht. So, Grüße an Philipp, an Dosmeto bei uns, unseren Spontan-Mitarbeiter, der mir immer erzählt, ja, wie die Europachancen gerade für Freiburg stehen und wie jetzt andere Teams spielen müssen. Und ich ihm dann auch immer sage so, Bro, ich habe wirklich absolut keine Ahnung, in welchen Gefilden der SC Freiburg sich gerade befindet. Du könntest mir sagen, ihr spielt gerade um die Conference League, würde ich abnicken. Du könntest mir sagen, ihr spielt gerade um die Champions League, würde ich auch sofort abnicken. Du könntest mir auch sagen, ihr seid gerade Neunter. Ich würde, ja, okay, dann ist Freiburg gerade Neunter. Also ich kriege von dieser oberen Tabellenhälfte nichts mit.
Ja, gut, das geht mir schon ein bisschen anders, also weil ich das ja auch noch ein wenig aktiver verfolge und jetzt nicht nur mit der Stuttgarter Fanbrille und vor allem, weil ich kein Team habe, was mir in der ersten Bundesliga Spaß macht. Grüße gehen da auch raus nach Hannover. Ja, aber keine Ahnung, Freiburg hat es jetzt halt am Wochenende wirklich aus der Hand gegeben. Die hatten ein super schwieriges Spiel vor der Brust, haben gegen Union Berlin gespielt und sich dann relativ schnell 3 Buden gefangen. Freiburg kommt dann zwar nochmal zurück, schießt nach der Pause relativ fixen 3-1, dann kommt Grifo nochmal mit einem wahnsinnig schlechten Panenka-Elfmeter, der fast dann noch abgefangen wird, obwohl Renault schon in der anderen Ecke war. Ja, aber am Ende macht Union dann noch das Ding klar. Auswärts in Berlin an der Alten Försterei ist es immer schwierig. Da holst du nicht mal eben 3 Punkte. Und jetzt dann kurz vor knapp sind es 3 Punkte Rückstand. Freiburg, muss ich mir jetzt gerade angucken, wen die noch haben. Die haben immerhin jetzt noch Wolfsburg, also da die große Chance für Leverkusen wieder vorbeizuziehen. Und am letzten Spieltag geht es dann gegen Frankfurt. Sind schon machbare 6 Punkte, aber auf der anderen Seite spielst du dann halt jetzt gerade auch gegen Platz 6 und Platz 8. Ne? Also Freiburg hat es ein bisschen aus der Hand gegeben. Aber was auch okay ist, also wir reden immer noch darüber, dass Freiburg nicht Champions League spielt. Oh nein, scheiße.
Ich kann sagen, immer erinnern, wo man herkommt. Und ich kann mit Union Champions League auch gut leben. Es sind nicht ähnliche Storylines. Dafür betone ich das auch immer wieder, dass Union und Freiburg, auch wenn sie oft in einen Topf geschmissen werden, so, das sind zwei komplett unterschiedliche Vereine. Ja. Aber trotzdem so diese Storyline von wegen das erste Mal Champions League mit so einer Mannschaft, dann ist es mir egal, ob das dann Union Berlin oder Freiburg sind. Ich mag die beide nicht so dolle, wie sie gefühlt ganz Deutschland mag. Aber dafür beschäftige ich mich leider auch mit anderen Themen in dieser Fußball-Bundesliga, weil wir können ja noch kurz einmal nach unten gucken. Also du bist weiterhin quasi fast der Good Guy und ich bin so ein bisschen der Bad Guy, der sagt, wie soll diese Stuttgarter Mannschaft die Klasse halten? Du glaubst trotzdem irgendwie noch dran. Ich glaube, wir glauben beide nicht mehr an die Hertha. Also wie soll das funktionieren? Klar, die haben jetzt ein einfaches Heimspiel gegen Bochum. Arg viel einfacher wird's nicht mehr, so die musst du schlagen. Aber ich glaube halt nicht, dass... Jetzt sind wir wieder bei Schalke gegen Frankfurt. Frankfurt gewinnt jetzt auch das kleine Derby gegen Mainz. Und zum ersten Mal gefühlt wieder seit 10, 11 Wochen in der Bundesliga, weil die davor auch echt viel liegen lassen haben. Und dann schiele ich wieder so ein bisschen Richtung Hoffenheim, ob du die vielleicht nochmal irgendwie unten reinkriegst.
Aber also Hoffenheim ist natürlich noch voll mit dem Rennen. Die haben 3 Punkte Vorsprung vor der direkten Abstiegszone. Also die kannst du da auf gar keinen Fall rausrechnen. Aber jetzt kommen wir halt wieder zu dem Punkt, wo es ultra nervig ist, dass dieser 33. Spieltag kein gemeinsamer Spieltag mehr ist. Dass es halt aufgrund von Fernsehrechten aufgesplittet wurde. Weil seit 10 Jahren, ja gut, seit 15 Jahren gucke ich da genauer drauf und immer sind am 33. Spieltag die meisten Entscheidungen gefallen. Klar, am 34. wird es immer noch ein paar Rotationen geben, aber Plätze 9 bis 14, wenn nicht sogar bis 15, sind da meistens schon safe. Und am Ende des Tages ist es halt ultra geil, diese ganzen Rechnereien und dann passiert hier was und dann Tor in Berlin und dann doch nochmal Tor in Augsburg. Da macht es halt super viel Spaß, weil jetzt sind wir auf der anderen Seite dann schon wieder. Die Bayern haben ein super schwieriges Spiel gegen Leipzig und Dortmund hat auch kein einfaches. Es wird tendenziell die größte Aufgabe in den letzten 4 Saisonspielen auswärts in Augsburg. Das ist schon nicht so einfach, da jetzt mal in den Süden zu reisen und gegen Augsburg da was zu holen. Zumal Dortmund ja sowieso eigentlich nur zu Hause gut spielen kann. Aber das ist ein anderer Rant. Hertha hat's für mich jetzt auch am letzten Spieltag verkackt. Also Hertha ist raus, Hertha ist für mich abgestiegen, da gibt es nichts mehr, was die noch zurückholt, weil es sind 5 Punkte auf den Relegationsrang bei noch 6 zu vergebenen Punkten. Also selbst wenn sie beides gewinnen, müssen die anderen halt aufhören zu spielen. Also dann müssen die halt einfach, die dürfen die letzten beiden Saisonspiele nicht mehr antreten und dann hast du eventuell eine Chance, dass Hertha noch drin bleibt. Aber ja, Hertha ist unten und Stuttgart, die haben ein sehr machbares Restprogramm.
Ja, aber gut, jetzt sind wir wieder bei diesem machbaren Restprogramm. Stuttgart muss zuerst nachlegen. Es gibt rein theoretisch ein Szenario. Ich glaube nicht, dass es eintritt, aber nehmen wir an, Schalke gewinnt am Samstag gegen Frankfurt und Bochum gewinnt am Samstag in Berlin. Hoffenheim holt zumindest mal einen Punkt gegen Union. Dann kann Stuttgart, wenn sie gegen Mainz nicht gewinnen, absteigen. So. Und sowas macht was mit einer Mannschaft. Ich bin mir sicher, sowas macht was mit einer Mannschaft, wenn du, ist eine andere Herangehensweise, wie wenn du alle irgendwie auf den Samstag spielst und dann bist du 100% bei dir, als wenn du weißt, gut, wenn du dieses Spiel hier verlierst, dann steigst du ab. Und gerade in so einer Do-or-Die-Situation ist das nicht ganz unwichtig. Auf der anderen Seite, natürlich hast du das einfache Restprogramm anscheinend in Mainz so, wo du musst in Mainz gewinnen. Schalke hat das auch geschafft und dann zu Hause gegen Hoffenheim, das ist eh ein 100%-Spiel. Ich gucke eher so ein bisschen auf die anderen, weil du brauchst ja mittlerweile Schützenhilfe. Wenn die anderen ihre Punkte holen, dann bist du abgestiegen.
Ja.
Ich bin sehr gespannt auf Schalke am letzten Spieltag in Leipzig, die das Pokalfinale noch vor sich haben und quasi die Champions League sicher haben. Also wie viel Prozent wird Leipzig gehen in diesem 34. Spiel? Ich bin super gespannt auf Frankfurt jetzt am Wochenende. Ich glaube, Schalke wird das zu Hause ziehen. Und selbes gilt für Bochum. Klar, Bochum spielt jetzt...
Vertue dich mit Leipzig nicht, weil die haben jetzt Bayern und die müssen sie auch erstmal schlagen, ne? Weil das ist ja so dieses Thema, was man jetzt gerade auch sagt, hätte Leipzig das Ding jetzt nicht gewonnen, dann wäre der Druck größer gewesen und sie hätten in München 100% gehen müssen. Die haben trotzdem nur in Anführungsstrichen 4 Punkte Vorsprung auf Freiburg. Also, und Freiburg ist auf Rang 5. Also sollte Leipzig.
Aber das ist mir dann auch schon wieder zu viel, ich weiß, wo du herkommst, aber das ist dann auch wieder so super viel Rechnerei und gerade diese letzten Spieltage, das ist ja kein, also. Wenn ein großer Verein mal struggelt, dann an diesen letzten Spieltagen. So, Stuttgart hat im letzten Jahr 2-2 in München am 33. gespielt. Das wäre am 18. Spieltag niemals passiert, weißt du? Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Schalke vielleicht irgendwie in Leipzig was zieht, weil es eben dieser 34. Spieltag ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, Freitagabend auf dem 15. Spieltag, wo Leipzig dieses Spiel wahrscheinlich 4-0 gewonnen hätte, ne? Also es gibt jetzt nicht diese klaren Matchups, wie du sie vielleicht mal unter der Saison klingt falsch, aber irgendwann in der Mitte der Saison halt hast, ne? Und deswegen, ich gebe quasi nichts auf diese Schützenhilfe, die du rein tabellarisch easy bekommen könntest, weil es dann am Ende eh immer alles anders kommt. So, erinnere dich mal an die letzte Saison, letzter Spieltag, da führt die Hertha 70 Minuten in Dortmund, ne? Ja. Wo du auch drauf guckst und denkst, so Stuttgart macht seine Hausaufgaben gegen Köln, aber auf einmal schafft es der BVB nicht gegen Berlin zu gewinnen. Deswegen, ich glaube, dass es unfassbar wild werden kann, gerade auch mit diesen Konstellationen. Ich bin mir sicher, dass wir noch einige Entscheidungen am 34. treffen werden und dann hoffe ich einfach, dass es für Stuttgart irgendwie gut ausgeht.
Ja, da würde ich tatsächlich gerade meine Beine für ins Feuer legen, dass Stuttgart die Klasse halten wird. Es wird ein blau-weißes Abstiegswunder geben, also Hoffenheim, Bochum, Schalke, Hertha, 3 von 4 wird es erwischen. Und dann ist die andere Mannschaft, die da in der Relegation wartet, auch halt der HSV, ne? Und dann
ist es denn der HSV?
Ja, 100%. Okay. Die Ergebnisse vom Wochenende haben dem Hamburger SV natürlich wieder ordentlich in die Karten gespielt. So, Hamburg gewinnt, glaube ich, 5-1 gegen Paderborn oder irgendwie sowas war das.
5-1 in Regensburg und Heidenheim verliert und Darmstadt verliert. Und ey, es ist nur noch ein Punkt aktuell. Also der HSV mit 60 auf der 3 in der 2. Liga, Heidenheim mit 61 auf der 2, Darmstadt mit 64 auf der 1 und gerade Heidenheim, auch die haben so ein bisschen eine Storyline. Natürlich wird da nicht immer so drauf geschaut, weil am Ende ist es Heidenheim und nicht der HSV, aber auch Heidenheim hat jetzt die letzten Jahre echt oftmals den Aufstieg auf dem Silbertablett serviert und haben es dann auch nicht ins Ziel gerettet. So, die verlieren jetzt in Paderborn und auch die werden nochmal vielleicht anfangen, so ein bisschen nachzudenken. Der HSV muss weiterhin auf die Konkurrenz hoffen, also braucht auch Schützenhilfe. Aktuell ist es der 3. Platz, aber ich rechne Hamburg da noch nicht komplett raus aus diesem direkten Aufstiegsrennen in der 2. Liga.
Ja, gut, also das Thema ist halt, die Hamburg und Heidenheim haben wirklich exakt dasselbe Restprogramm. Obwohl nicht exakt, aber jetzt Hamburg hat noch Fürth und dann kommt Sandhausen und Regensburg. Heidenheim hat halt Sandhausen und dann Regensburg. Und
Spoiler Alert, halt die sind 18. gegen. Und 17. und beide quasi sicher abgestiegen. Also Sandhausen und Regensburg.
Ja. Wäre dann aber halt auch sehr dankbar, wenn du dann auf 17 und 18 auf jeden Fall noch gegen 1 und 2 ran musst, wobei Regensburg halt noch das direkte Duell gegen Braunschweig hat. Aber ja, zweite Liga Aufstiegsrennen könnte halt auch noch ein Hahnkampf werden, ne? Also das könnte richtig klatschen am Ende.
Ja, und also müssen wir auch noch kurz machen, weil wir hatten Bielefeld ja letzte Woche im Podcast kurz, die gewinnen, ich glaube, in der 98. Minute in Kaiserslautern und bleiben so irgendwie am Leben, sind aber trotzdem gerade 16. Und dann bist du beim nächsten eigentlich großen Verein, so Nürnberg hängt da jetzt auch wieder mit unten drin. Also die Relegation wird sich entscheiden wahrscheinlich zwischen Nürnberg und Bielefeld. Und so, ich habe letztes Mal schon den Take aufgemacht, ich möchte Bielefeld in der zweiten Bundesliga haben, ich möchte aber auch auf keinen Fall Nürnberg in der dritten Liga haben. So, weißt du, das sind so beides Vereine. Und dann gucke ich da drauf, so ich suche jetzt, ja gut, zweite Liga ist generell irgendwie gut besetzt, ne? Da gibt es keinen, den ich so rausrechne.
Ja.
Aber das wäre schon tough, Mann, wenn du Bielefeld oder Nürnberg verabschieden müsstest.
Ja, auch Regensburg und Sandhausen. Also vor allem Sandhausen ist ja der Inbegriff der zweiten Liga über die letzten Jahre gewesen, ne? Also das ist ja Classic, dieses Meme, was dann immer ausgepackt wird. Ja, diese Woche noch München. Habt ihr eigentlich schon rausgefunden, wie ihr nach Sandhausen kommt? Oder als es dann um Stuttgart im Pokalfinale geht, ja, hier Trainer Sebastian Hoeneß vertraut auf dieselbe Elf, die am Wochenende 3-2 gegen den SV Sandhausen, die den SV Sandhausen mit 3-0 auseinandergenommen hat im Euroleague-Halbfinale gegen Atletico Madrid.
Nee.
Ja, aber ist natürlich schon schade, aber auf der anderen Seite, diese zweite Liga hat so viel Rotation, ne? Weil Holstein ist da ja auch jetzt erst seit 5 Jahren mit in der Verlosung drin, aber dadurch, dass die halt 3 enorm gute erste Jahre gespielt haben, hat die halt jeder als etablierter Zweitligist im Kopf. Und die sind jetzt aber auch noch gar nicht so lange mit dabei, durften halt die ersten 3 Jahre um den Aufstieg mitspielen und deswegen ist in Kiel auch so ein bisschen diese Euphorie dann hochgekocht und wir müssen jetzt eigentlich jedes Jahr Aufstieg spielen. Und in der zweiten Liga sich zu behaupten, ist gar nicht mal so einfach.
Ultra schwierig. Gerade jetzt, so du hast angesprochen, die zweite Liga in diesem Jahr ist ja eigentlich noch so ein bisschen dankbar. So, da werden Schwergewichte von oben runterkommen, dann wird es wieder schwieriger. Dann kannst du immerhin mal fast einen Aufstiegsplatz direkt wegrechnen. Den zweiten dann eigentlich auch, wenn die da oben nicht super viel Kasperle-Theater machen. Deswegen ist es gerade für so Vereine wie Kiel, gerade auch wie Heidenheim oder so, das ist ein heftiges, also wirklich eine heftige Errungenschaft, da wirklich Jahr für Jahr irgendwie oben mitzuspielen. Und das ist nicht selbstverständlich.
Ja, auf jeden Fall. Und vergiss mir meine 96er nicht, wenn es ums nächste Jahr geht. Nächstes Jahr wird unser Jahr. Das wird unser Aufstiegsjahr.
Da kriegt man dich auch nicht mehr weg, ne?
Ja, also wir sind inzwischen halt genauso etabliert wie Holstein Kiel in der zweiten Liga. Das ist wirklich dramatisch schlimm.
Ja, das stimmt. Ihr nehmt euch da nicht mehr viel.
Ja, auch tabellarisch nicht. So, Viertelstunde Fußball haben wir in the books. Wir haben noch 5 Minuten und wir haben Champions League. Wie viel Champions League konntest du denn verfolgen?
Oh, ich habe gestern tatsächlich ein bisschen nebenher geschaut, also GBT-Magazin natürlich auch und dann aber Champions League-Rückspiel zwischen Milan und Mailand oder zwischen Inter und AC, wie man es haben will, habe ich mir dann schon nebenher ein bisschen offen gelassen, vor allem auch, weil ich das Hinspiel relativ viel geguckt habe und ich kann mich noch erinnern, weil du, glaube ich, da irgendwie gefragt hast, wir haben auf jeden Fall während dem Hinspiel geschrieben und ich meinte auch da schon zu dir, wie bodenlos denn Milan verteidigt, das war wirklich, ich glaube, sie kassieren in den ersten 10 oder 12 Minuten 2 Tore und hätten aber auch gut 3 oder 4 kriegen können. Das Rückspiel war jetzt nicht ganz so vogelwild, auch weil beide defensiv rein besser standen, aber am Ende geht mit Inter das einfach bessere Team weiter ins Finale.
Ja, auf jeden Fall und keine Ahnung, Milan im Rückspiel hatte dann so ein bisschen sich auf die Fahne geschrieben, okay, wir wollen halt hinten stabiler stehen und sie haben sich ja auch Torchancen erarbeitet in der ersten Hälfte, haben das Ding dann halt nicht unterbekommen, hinten auch ein bisschen Glück gehabt und einen überragenden Mike Maignan, der wirklich so viele Dinger da rausgeholt hat, die eigentlich schon fast nicht mehr haltbar waren. Ja, gut, aber am Ende des Tages, und da muss ich mich tatsächlich von letzter Woche auch nochmal korrigieren. Ich habe die große Zlatan-Lobhuldigung angepriesen. Der war gar nicht im CL-Kader. Und hätte Mailand, also AC Mailand, das Ding gewonnen, dann wäre Zlatan Ibrahimovic offiziell kein Champions League-Sieger gewesen. Also, ich weiß nicht, inwiefern man ihn dann da theoretisch rausrechnen würde, weil du hast ihn ja trotzdem in der Kabine. Also wenn ein Zlatan im Stadion ist, dann wird er ja nicht sagen, oh nee, aber hier Kabine, das ist Mannschaftsding. Der gehört ja genauso zur Truppe. Aber ja, das Thema ist sowieso durch, weil Mailand hat es nicht gemacht. Und heute Abend für uns, ihr wisst da schon ein bisschen mehr als wir, schauen wir auf ein geiles Matchup zwischen City und Real.
Ja, ich will noch einmal kurz einen Shoutout ans Giuseppe Meazza Stadion machen. Ich fand das, also das war wirklich so Champions League Halbfinale Peak. Mit Inter gegen AC, natürlich ist das dann auch das, was du bekommst so vom italienischen Fußball. Aber also das ist auf jeden Fall auch noch Bucketlist bei mir. Einmal irgendwie dieses Stadion miterleben und dann gerade vielleicht bei so einem Spiel muss das heftig gewesen sein. So, nur was man irgendwie über die Übertragung mitbekommen hat, so wenn dann so zwei, also das sind ja dann quasi zwei Choreos, die gleichzeitig passieren in einem Fußballstadion, wo irgendwie so knapp 80.000 reinpassen, muss das geil sein.
Ja, safe. Also ich glaube, die Utopie, dass es bei so einem Spiel dann zu einer Karte für Martin Stuber reicht, die muss ich dir, glaube ich, so ein bisschen nehmen, weil da wird sich ja in Italien schon drum geprügelt und geboxt werden und Erstgeborene werden geopfert. Und hast ja,
guck doch dann mal, was da für Leute dann wieder im Stadion sitzen. Also ich glaube, es ist... Also gut, könnte jetzt auch vielleicht wieder Wunschdenken von mir sein. Ich glaube, es ist nicht unmöglich, für so ein Spiel eine Karte zu bekommen. Also davon gehe ich wirklich aus.
Na, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Also ich glaube nicht, dass es dann so ein einfaches Ding ist, dass du dann sagst, ja, nee, ich will eine Karte, dann kriege ich auch safe eine Karte.
Ja, natürlich ist das jetzt nicht, dass du da irgendwie dann Dienstagabend an die Abendkasse gehst und sagst, jo, gib mir mal für einen 20 einen Steher. Also natürlich wird das nicht passieren.
Ja. Ach, keine Ahnung. Aber es ist natürlich, das war Champions League. Das war Champions League pur. Und tendenziell war die Stimmung dann fast sogar noch geiler als die Spiele selbst. Aber auch darauf kommt es ja an, ne? Und wie gesagt, ihr habt da schon mehr Infos als wir. Aber was freue ich mich wieder darauf, dass die Man City Fans heute Abend die Champions League Hymne auspfeifen werden, aber trotzdem der größte Traum dieses Clubs ist, den Enkelpott zu gewinnen. Also,
warum pfeifen die eigentlich aus?
Das ist so ein Ding zwischen der UEFA und Man City. Also City fühlt sich halt benachteiligt, weil die ja irgendwann mal eine Sperre bekommen haben wegen Financial Fairplay. Ja, es ist halt so eine Hassliebe, ne? Also zwischen UEFA und Man City. Also
ja, vor allem dann Fans Man City, Alter. Die sollen mal einmal ins historische Buch ihres Clubs gucken. Das war auch mal ein cooler Verein, bis da irgendwelche Millionen aus ganz anderen Ländern reingeflossen sind. Ja. Aber sich dann über die UEFA aufregen, so. Herzlich willkommen in Manchester.
Ja, aber ach, keine Ahnung, ich find's dann halt nur so ultra witzig, weil jeder träumt halt davon, diesen Hackelpot nach Hause zu holen. Aber dann läuft die Hymne, was halt, no joke, in der Sportwelt das geilste Lied ist, was es gibt. Also klar, ich gucke da aus einer Fußballerbrille drauf, aber die Champions League ist halt einfach der größte Wettbewerb, den es im Clubfußball gibt. Und sie hat eine ikonische Hymne. Und das im Stadion zu hören, das ist ja auch für einen Fan einfach ein Riesending. Also
natürlich.
Für mich als 96er ist es natürlich nochmal utopischer, da in der Kurve zu stehen und dann die Champions League-Hymne zu hören. Aber das, wie es sich dann auf dem Rasen anfühlen muss, will ich gar nicht irgendwie erst drüber träumen, weil das werde ich mir sowieso nicht vorstellen können. Aber auf der anderen Seite, die Fans, ich finde diesen Zwiespalt einfach so wahnsinnig witzig, in dem die sich befinden.
Jo, sie werden rausgekegelt werden. Aber das habe ich dir ja schon letzte Woche erzählt.
Haaland macht's. Haaland holt sich seinen Champions League-Titel. Jetzt bin ich Feuer und Flamme für Erling. Weil auf der anderen Seite habe ich ja gesagt, ich wünsche es AC Mailand. Dadurch, dass die jetzt raus sind, bin ich Feuer und Flamme für Erling.
Gut. Ihr werdet mehr wissen, wenn ihr den Podcast morgen oder heute Nacht hört. Wann auch immer. Ja. Ich glaube, aber wir haben das ja letztes Mal schon quasi durchgetippt. Du sagst City, ich sag Real und dann, ja, egal wer ins Finale kommt, der wird großer Favorit gegen Inter sein.
Ja, 2 Minuten Fußball räume ich uns noch kurz ein, weil wir über Bayer Leverkusen reden müssen, die in der Euroleague der letzte deutsche Verfechter des internationalen Geschäfts sind. Ich habe das Spiel auch nicht gucken können, weil war halt erster Tourstop GBT und da hatten wir ein bisschen was anderes zu tun. Aber kurzer Ergebnisdienst, das Hinspiel ging 1-0 aus und am Donnerstagabend Heimspiel in Leverkusen. Ich bin wirklich mad, dass ich nicht hin kann, weil ich halt arbeiten muss. Aber
ist ja okay. Quasi auch deine Werkself mittlerweile.
Es ist meine Werkself, da lasse ich mir jetzt auch nichts mehr von erzählen. Nee, aber ich drück Leverkusen die Daumen. Ich glaube, es wird wahnsinnig schwierig, aber viele Leute haben im Hinspiel gesagt, es wird ein deutliches Ding für die Roma und das ist nicht passiert. Und jetzt zu Hause, dann mit den eigenen Fans im Rücken, glaube ich schon, dass es was werden kann. Also morgen Abend 21 Uhr für euch heute Abend, Donnerstag 21 Uhr Bayer Leverkusen gegen AS Rom. Das wird groß.
Es wird groß, aber es wird schwierig, weil...
Ja, schwierig auf jeden Fall.
Mit Rom, mit Mourinho an der Seitenlinie. Der ist gerade dafür bekannt, dass er international dann doch irgendwie auch immer kann, auch wenn die Liga dann nicht so läuft. Und das tut sie ja bei Rom in diesem Jahr nicht wirklich, weil da Neapel einfach wirklich meilenweit voraus war. Ich glaube trotzdem, wow. Also klar, es ist nur ein 1-0, was man aufholen muss. Ich glaube, Rom wird zu abgezockt sein. Und dann werden wir leider kein Back-to-Back deutsches Team im Finale haben.
Ja, ich Ergebnistipp von mir ist ein 1-1. Also ich glaube, Leverkusen wird dran schnuppern, aber es wird nicht reichen. Aber tendenziell, das ist ein Spiel, das gucke ich mir in Bremen safe an. Also da nehme ich mich Donnerstagabend auf jeden Fall raus, um mir das zu gucken.
Gut.
Da freue ich mich drauf.
Strich drunter. Was hast du erzählt?
Strich drunter, habe ich gesagt.
Strich drunter, ja, nehmen wir mit. Es wäre auch fast passiert, dass wir unsere erste NBA-Experience, unsere erste so richtige NBA-Experience gehabt hätten. Weil wir hatten ja das eine Mal, als du in Stuttgart warst, da war es aber eher dieses so, wir gehen jetzt noch nicht schlafen und gucken uns noch irgendwie Kack-Regular-Season-Spiele an und sind dann quasi dabei eingeschlafen. Aber es wäre fast passiert, dass wir uns Game 6 oder Game 6, wenn wir jetzt mal im deutschen Fachjargon bleiben wollen, um die Ohren geschlagen hätten.
Wir reden über die NBA. Es ist mehr als erlaubt, dass wir hier dann auch mal über Game 6 reden.
Ja, aber es ist dann am Ende nicht passiert, weil es zu deutlich war. Also ich hab's getan, Dirk hat's dann auch ab dem letzten Viertel getan. Wir wollten uns eigentlich quasi um 6 oder um 5:30 bei uns im Zimmer treffen. Ich habe dann aber relativ schnell, ich habe es nicht abgesagt, aber ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt lohnt. Es sind plus 20 für die Lakers. So, schlaf mal lieber noch eine Stunde. Und ich glaube, das war im Nachhinein auch zumindest für euch die bessere Entscheidung, weil ich kann es ja mal aus meiner Sicht erzählen. Ich wollte eigentlich auch wieder schlafen gehen, nachdem die Lakers dann irgendwann zu Beginn des vierten bei plus 20 waren. Oder was heißt schlafen? Ich wollte mich nochmal umdrehen. Aber ich hatte neben mir einen jung gewordenen Dirk Funk, der plötzlich wieder 20 war. Und LeBron James ist für ihn der größte Spieler der Welt. Und hat der rumgeschrien. Da, ja, das ging ja nicht mehr.
Ich muss auch sagen, also Dirk ist ja schon auf Instagram dann auch immer unterwegs und macht da seinen Funny-Content, ob es für die Eintracht ist oder was auch immer. Aber das war wirklich
Peak. Es war goated Instagram-Content, wirklich.
Insta-Stories von Dirk Funk. Also wirklich, Dirk Funk Official, könnt ihr da auch gerne mal reinfolgen auf Instagram. Wie er dann Martin eingekuschelt in seiner Bettdecke filmt, der wirklich traurig darüber ist, dass seine Warriors
ich war
gerade
so gebrochen.
Und Dirk dann darüber redet, LeBron Jane, macht es wieder. Ich mache jetzt meinen besten Ziegenschrei. Ah! Es war wirklich herrlich. Ich hab mich bepisst vor Lachen, als ich diese Storys gesehen habe.
Ja, das war tragisch. Das war ein tragischer Morgen für mich. Wirklich um 5 aufgestanden für rein gar nichts.
Ja, keine Ahnung. Also erstmal hatte ich mich in der Zeit vertan, weil ich hatte mir den Spielplan nicht angeguckt und ich dachte halt, okay, Donnerstagmorgen ist dann Zeit oder genau Freitagmorgen wäre dann Zeit, aber es war in der Nacht von Freitag auf Samstag und ich hatte mir am Freitag schon einen Wecker um 6 gestellt und habe Richie da erstmal abgefuckt, weil ich mir da glaube ich auch 5 Wecker gestellt hatte, um dann irgendwie aufzustehen und er mich beim 4. spätestens töten wollte. Dann am Samstag habe ich mir dann aber nochmal einen Wecker gestellt, dann gucke ich aber auf mein Handy und du sagst es ab oder beziehungsweise sagst halt, komm rum, wenn du willst, aber es ist halt plus 20 für die Lakers, von daher.
Du hättest dir einen freudigen Dirk einfach angucken, das wäre im Zweifel spannender gewesen als das Spiel.
Ja. Ich wäre vermutlich auch in irgendwelchen Insta-Stories gelandet, wie ich mich auf dem Boden, wie ich in meine Bettdecke gepisst hätte vor Lachen. Also, und deswegen ist es wahrscheinlich alles besser so. Ja, aber erzähl uns ein bisschen was über das Spiel, weil ich bin ehrlich, ich habe mir dann auch die Highlights nicht mal angeguckt.
Nö, es hat sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt. Die Lakers waren einfach besser. Und das ist dann einfach wieder so ein bisschen auch die Storyline der Serie gewesen. LeBron hatte die Hilfe, oder LeBron hatte fucking Anthony Davis an seiner Seite. Und Steph Curry hatte leider niemanden an seiner Seite. Also Klay Thompson, es gibt ja dieses Game 6 Klay, ne, weil er dieses unfassbar gute Game 6 damals gegen OKC hatte. Ich glaube, geht am Ende 3 aus 21. Also damit gewinnst du nicht viele Basketballspiele. Jordan Poole quasi non-existent. Und bei Curry hat es einfach an der Hilfe gefehlt. Curry war gut, aber Curry war auch nicht überragend. Und alleine gewinnst du dann so ein Spiel nicht gegen ein sehr gutes Los Angeles. Und es fällt mir schwer zu sagen, aber am Ende gewinnt das bessere Team diese Serie.
Ja, und keine Ahnung, vor allem ein LBJ, der dann halt auch wieder über diese gesamte Serie überragend gut aufspielt, ne? Also hat jetzt, glaube ich, auch wieder 30 Punkte aufgelegt, ist knapp am Double-Double vorbei. Und ja, am Ende des Tages ist es eine der letzten überragenden Playoff-Performances von LeBron James gewesen, glaube ich. Aber ich bin trotzdem der Meinung, du hast halt gesehen, dass dieser Mann nochmal will und dass der Bock hat.
LeBron war klatsch. LeBron war wirklich klatsch. Und gerade jetzt in diesem Spiel 6, ne? Weil es gab davor auch schon, und da hatte LeBron gerade in dieser Saison wirklich Phasen dabei, wo du dir dann auch gedacht hattest, so, er geht nicht mehr wirklich in diese Drives zum Korb, sondern nimmt sich dann mal lieber einen schlechten Dreierwurf, den er auch einfach nicht gut trifft. Aber LeBron jetzt gerade in dieser Serie gegen die Warriors, wenn er musste, und das ist ja dann auch immer das Ding, LeBron nimmt sich dann auch manchmal schon so ein Viertel raus, wo du dir dann wieder denkst, so, hä? Also ist er jetzt doch irgendwie alt geworden, aber wenn er musste, wenn er da sein muss, dann war er das in dieser Serie und hat dieses Lakers-Team auch getragen, weil er aber auch einfach Unterstützung hatte und nicht nur von Anthony Davis, sondern die Lakers hatten quasi gefühlt in jedem Spiel immer so einen, der dann irgendwie outstanding war. So, sie hatten Lonnie Walker, der plötzlich kurz mal goated geworden ist. Sie hatten aber auch einen sehr, sehr guten Dennis Schröder. Der hast du die Szene gesehen mit Schröder gegen Draymond Green? Wo Draymond Green war, das war wieder, also Dennis Schröder rausgeflogen, weil Draymond Green ihm gerade quasi einen Ball vors Gesicht gehalten hat und Dennis dann halt getalkt hat. Und dann haben sie beide ein Technical bekommen und für Dennis war es dann das zweite. Aber auch der war unfassbar wichtig in dieser Serie. Austin Reeves so, der spielt sowieso richtig gute Playoffs. Und deswegen, die Lakers sind irgendwie breit richtig gut aufgestellt. Und ich bin sehr, sehr gespannt jetzt auf die Serie gegen die Nuggets. Sie haben heute Nacht das erste Spiel knapp verloren, obwohl auch da fast wieder... Also die Nuggets treffen quasi alles. Die Lakers machen kein perfektes Spiel. Und trotzdem gewinnen die Nuggets, glaube ich, nur am Ende mit 6. Und es ist wirklich so ein Spiel, das bis zur letzten Sekunde spannend ist. Deswegen... Ich glaube, dass das auch ein sehr, sehr geiles Conference Finals wird zwischen den Lakers und den Nuggets.
Oh, das ja, auch safe. Es ist halt auch so ein bisschen jetzt die Story, die aufgezogen wird zwischen Jokic und LeBron. Und da hat man auf jeden Fall einfach ein paar geile Spiele vor sich. Also es ist ja die Neuauflage von den Bubble Finals. Also als man da damals 2020 während Corona...
Conference Finals.
Ja, aber es ist ja die Neuauflage von diesen Bubble Conference Finals. Ja, genau, du hast recht, danke. Wo es halt nicht vor Fans stattgefunden hat und jetzt gerade ist es so ein bisschen okay, die Fans kriegen es zurück, also jetzt dürfen die Fans es dann zelebrieren und dürfen das alles dann auch nochmal wieder miterleben und damals haben es die Lakers, glaube ich, gezogen und die Lakers haben dann am Ende auch die NBA gewonnen, also die haben die Finals dann auch geholt und auf der anderen Seite stehen dann aber entsprechend halt auch die Celtics gegen die Heat, die Celtics, die sich durchgesetzt haben, aber wirklich gegen überragend schlechte Sixers.
Also das war historisch, ey. Also ja. Gut, in einem Spiel überragend schlechte Sixers, ne? Weil ja. Philadelphia hatte quasi in Game 6, also führen mit 3-2 in dieser Serie, fahren zurück nach Philadelphia, haben die Möglichkeit, an dem Netzball das Ding vor heimischer Kulisse zuzumachen, kriegen es nicht hin. Ein maximales Low-Scoring-Game, ich glaube, beide machen nicht mal über 90 Punkte, was in der NBA quasi nie passiert. Und dann geht's zurück nach Boston in den TD Garden und wo, also die Celtics fahren einmal über diese Sixers drüber, das war geisteskrank. Und yo, jetzt haben sie dieses Matchup gegen die Miami Heat, die gefühlt immer noch unterschätzt werden. Und ich kann mich da nicht rausnehmen, ich gehe da in diese Serie auch wieder auf die Celtics, obwohl wir jetzt quasi zweimal gesehen haben, wie fucking gut Jimmy Butler in den Playoffs ist und wie gut dieses Miami Heat Team dann irgendwie trotzdem spielen kann, obwohl sie eine 8 in diese Playoffs gegangen sind. So, die haben das erste Play-In-Spiel verloren, waren quasi wirklich schon in Cancun, also in den Sommerferien. Und haben jetzt einen Shot auf die NBA Finals. Aber, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Sieger sowieso aus dem Westen kommt. Aber ich sehe sowohl die Nuggets als auch die Lakers in einem möglichen Finale, egal gegen wen, glaube ich, in der Favoritenrolle.
Boah, ich bin gespannt. Also nimm mir so einen Jason Tatum da nicht raus, der in Game 7 dann halt einfach mal ein All-Time-Career-High hinlegt mit 51 Punkten und die Sixers quasi komplett alleine auseinander nimmt. Keine Ahnung, James Harden und Joel Embiid, die haben halt aufgegeben. Also die waren in der zweiten Halbzeit, haben die zusammen kombiniert.
Die haben wirklich relativ früh auch aufgegeben, weil sie aber auch wussten, so heute Nacht wird nichts mehr für uns gehen.
Ja, und keine Ahnung, das war dann wirklich so dieses Ding, ey, ja, pff, mein Gott, dann ist es jetzt halt so, ne, geil, ich flieg nächste Woche dann irgendwie mit meiner Frau nach Hawaii und da machen wir uns dann eine schöne Zeit. Die waren halt einfach nicht mehr auf dem Feld. Und da muss ich wirklich jeden Sportsmanship anzweifeln. So, hat das Geld dich im Sport so kaputt gemacht, dass du gar keinen Bock mehr hast, alles hier aufs Feld zu liefern, aber halt auch bei den gesamten Sixers. Also da hat sich ja keiner mehr aufgerissen. Da hat ja überhaupt gar keiner mehr Bock gehabt. Das wird ja Köpfe kosten. Also da wird ja jetzt eine Umstrukturierung nach...
Es hat schon Köpfe gekostet. So, sie haben ja mit Doc Rivers quasi ihren Trainer rausgeschmissen.
Ja.
Und deswegen, also bei den Sixers war ja so ein bisschen das Ding, entweder Rivers oder James Harden, die wären auf jeden Fall nicht nochmal zusammen in eine neue Saison gegangen. Ja. So kann man jetzt schon davon ausgehen, dass sie probieren, dieses Gerüst zusammenzuhalten, aber das passiert ja dann auch mal in der NBA. So, dass du relativ schnell merkst, heute Abend ist einfach nicht dein Abend, die anderen sind viel besser. Ist halt bitter, dass das genau in so einem Game 7 in einer Playoff-Nacht passiert, wo es um alles geht für dein Team. Und dann bin ich schon bei dir, finde ich es auch schwierig, das Ding so früh abzuschenken. Auf der anderen Seite gab es an diesem Abend kein Szenario, wie die Celtics dieses Spiel verlieren. Und dann ist es einfach so passiert.
Vor allem, wenn du dann halt so einen Tatum dabei hast, der dann wirklich alles trifft. Also keine Ahnung, der hätte ja einfach auch aus seinem eigenen Kreis rauswerfen können und das Ding wäre im Korb gelandet. Der hat ja jeden Dreier getroffen. Also der hat angesetzt und der Ball war drin. Scheißegal, was der gemacht hat. Und am Ende des Tages ist es natürlich verdient, dass die Celtics weiterkommen. Ich sehe sie auch zu 100% in der Favoritenrolle und sage, wir werden am Ende die Celtics gegen die Lakers im Finale sehen.
Ich habe keine Lust auf LeBron in den Finals, aber es wird wahrscheinlich. Wahrscheinlich so kommen.
Ich muss ja jetzt auch einfach für meinen 6-Köln-Steck dabei bleiben. Also das ist auf jeden Fall die Serie, die ich mit größerer Spannung verfolgen werde.
Safe. Gut, wenn wir kurz bei der NBA sind. Ich weiß nicht, ob du es heute Nacht mitbekommen hast. Die NBA macht es ein bisschen anders wie die NFL. Da wird quasi ja der Draft-Pick nochmal gezogen. Also es gibt quasi eine bestimmte Wahrscheinlichkeit für jedes Team. Und heute Nacht wurde quasi gezogen, wer denn jetzt nun in diesem Jahr an 1 draften darf. Das sind die San Antonio Spurs.
Wer
Van
Bayama kriegt.
Und wer in diesem Jahr dann auch einen gewissen, wenn man Jama sich ziehen oder ins Team holt. Und das ganz Lustige ist ja die Spurs, keine Ahnung, so Tony Parker, ich weiß nicht, ob der dir ein Begriff ist, ist eine absolute Spurs-Legende, ich glaube, so 16, 17 Jahre in San Antonio gespielt, ist auch Franzose, deswegen schließt sich irgendwie so ein bisschen ein Kreis, wenn Wembanyama dann ab nächster Saison das Spurs-Trikot trägt. Aber ich fand nur die Reaktion heute so geil, weil jeder quasi wusste, was da heute auf dem Spiel steht, ne? Weil wer am Ende diesen ersten Pick bekommt, der hat die Möglichkeit. Gut, natürlich diese ganzen Vergleiche, in welche Richtung ein Wembanyama gehen könnte, ist noch alles früh und es gab schon viele Superstars, die da am Ende irgendwie nicht am ganz, ganz oben rausgekommen sind. Aber so diese Anlagen von diesem Typ sind ja geisteskrank. Also sie sind wirklich geisteskrank. Gab es auch so noch nie. Das ist jemand, der rein theoretisch werfen kann wie Steph Curry, aber trotzdem dann auch irgendwie, also Center-Fähigkeiten hat. Ne?
Ja, also deswegen, ich meine, guck dir diesen Typen an, also für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, es gibt halt so einen Typen, der überragt gerade alles beim Draft und da ist so ein bisschen die Storyline, dass er besser sein soll als LeBron in seiner Anfangszeit, aber dann halt auch 2,17 Meter mitbringt, also der Junge, 2,17 Meter, stell dir das mal vor, ich kenne nur einen Basketballer, der größer war, Kareem Abdul-Jabbar, das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 22
und Ballfuß, der mir da immer bei FIFA um die Ohren gehauen hat.
Ja, safe. Aber ja, keine Ahnung, es ist natürlich ein enorm dickes Ding und am Ende wird man gucken, wie sich seine Karriere entwickelt, weil klar, ich kann da jetzt nur Fußballvergleiche ziehen, aber ein Emre Mor wurde ja auch schon als der neue Messi
Also wenn man Jammer ist, nochmal was anderes, also wirklich, dieser Typ ist ja, also wie gesagt, der ist 2,17 groß, der kann Center spielen, aber der hat Handles wie ein Point Guard, der hat einen Wurf rein theoretisch wie Curry, weil er den wirklich gut trifft. Und trotzdem ist die NBA nochmal ein anderes Pflaster, so er muss ein bisschen Muskelmasse draufpacken. Aber ich glaube trotzdem, es wird ein Vergnügen, dem irgendwie so auf seiner Reise zuschauen zu dürfen. Und das ist ja dann genau unsere Generation. Und vielleicht ist es genau unser LeBron oder unser Michael Jordan, der da jetzt kommt. Vielleicht ist er auch einfach einer, der ein, zwei Saisons in der NBA hat und sich dann nicht durchsetzen kann. Das kann ja alles passieren, aber trotzdem, ich freue mich so auf diese nächste Saison. Ich freue mich einfach, diesen Typen da mal zu sehen. Und San Antonio, GG, so, ja, ihr habt diese 15% Chance gehabt. Ihr habt sie genutzt, weil ihr einfach Glück hattet. Es hat sich gelohnt, in dieser Saison zu tanken. Weil das finde ich auch das Geile. So, wenn du in der NFL tankst, dann weißt du am Ende so, gut, wir haben den schlechtesten Rekord, so, wir bekommen jetzt auch den Number One Pick. Wenn du in der NBA tankst, dann kannst du so, da tanken ja dann irgendwie so 4, 5, 6 Teams, die haben alle einen Kack-Rekord. Und am Ende kann halt alles für die Cuts gewesen sein. So. Du spielst wirklich eine grandios schlechte Saison und hast den schlechtesten Rekord und kriegst dann irgendwie so Pick Nummer 5, was auch nicht schlecht ist, aber halt nicht ansatzweise so gut wie der erste Pick. Das war dann gestern Nacht schon ganz charmant.
Ja, fühle ich. Aber wenn wir dann in der NBA sind, dann müssen wir, oder über kommende Superstars reden, dann müssen wir auch noch über einen Superstar reden. Wie bescheuert ist Ja Morant, dass er sich wieder mit einer Waffe in einer Insta-Story filmen lässt und damit dann rumfuchtelt und es einfach offensichtlich nicht begriffen hat. So, es ist ja jetzt gerade 4, 5 Wochen her, dass der da mal suspendiert wurde und eben weil halt genau dieses Szenario da war, dass er mit einer Waffe in einer Insta-Story aufgetaucht war, damals noch im Stripclub, heute irgendwo in Memphis auf offener Straße. Ja, keine Ahnung, was muss man machen, um es diesem Jungen auszutreiben? Ich sehe keine Lösung.
Ich bin sehr gespannt, was die Lösung ist von der NBA, weil machst du jetzt wieder irgendwie so 10 Spiele Sperre und dann sagst du, gut, wir geben dem Jungen seine dritte Chance und natürlich, er muss eine dritte Chance bekommen, so, du kannst ihn jetzt nicht irgendwie da rausnehmen, du kannst ihn auch nicht für eine Saison sperren, so was da jetzt wieder.
Ja.
Aber, also du musst dich jetzt irgendwie steigern, du kannst nicht einfach nochmal sagen, gut, wir nehmen dich für 4, 5 Spiele raus und dann hier, go for it, so, weil dann belügst du dich ja auch irgendwie selber. Ich fand's auch, also, gut, das ist immer die Frage, du steckst nicht drin, du kannst diese Typen ja nicht einschätzen. Und dass so ein amerikanischer Superstar dann auch mal irgendwie ein bisschen besonders ist, so, der darf gerne ein bisschen besonders sein, der darf gerne auch ein bisschen anders sein, so, weil am Ende ist das auch irgendwie so, klingt doof, aber von der Gesellschaft so gewollt, ne? Am Ende ist das ein fucking ja. Superstar und der fühlt sich auch mal ein bisschen anders auf als ein Normalo. Aber das ist halt wirklich zweimal wirklich eins zu eins das gleiche Vergehen. Und er hat für das erste Vergehen schon viel zu wenig eigentlich obendrauf bekommen. Und dass er das jetzt einfach ein zweites Mal hintereinander durchzieht, so, da hat jemand irgendwie den Schuss nicht gehört und ich bin gespannt, was ihm da jetzt blüht. Ich bin weit davon entfernt, wie einige zu sagen, ja, du musst ihn aus der Liga schmeißen. Nein, musst du nicht. Ach, dafür ist er viel zu gut. Und dafür
das
hat
ist sowieso einfach.
Ich wollte gerade sagen, er hat, also klar, es ist dumm, es ist absolut dumm. Er hat jetzt mit einer Waffe in einem Instagram-Video rumgefuchtelt. Er hat aber auch nicht mehr gemacht. So, manche stellen ihn da an den Pranger und sagen so, er hätte mit einer Waffe auf irgendwelche Leute gezielt und wieder, keine Ahnung, Schießbewegungen gemacht. Das hat er nicht gemacht.
Ja, und man muss ja auch sagen, er hat ja faktisch nichts Illegales gemacht. Er war da in Memphis irgendwo unterwegs und da ist es halt erlaubt, eine Waffe zu besitzen. Und ja, es ist eine andere Welt. Wir können uns das in Deutschland nicht vorstellen, weil hier hast du halt nicht die Erlaubnis, einfach eine Waffe bei dir zu tragen. Es war vor Ort nichts Illegales. Und es spricht nicht gegen das Gesetz, sondern es spricht halt gegen diesen Kodex, gegen diesen Verhaltenskodex von der NBA. Und da dürfen sie sich auch nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Da bin ich auch der festen Überzeugung. Und ein Ja Morant sollte ein Vorbild sein, der ja auch immer behauptet, er würde dann irgendwie aus der Hood kommen und er würde aus so schlechten Verhältnissen kommen. Keine Ahnung, LeBron James kommt auch aus verdammt schlechten Verhältnissen und er hat auch so eine Anlagen, aber dass er dann gezeigt hat, was man dann halt aus solchen Perspektiven machen kann, wäre halt eigentlich mal ein Anreiz für einen Ja Morant zu sehen, okay, yo, so kann es halt auch gehen. Und ich muss mich jetzt nicht so fühlen und meinen Lebensstil hier so anprangern, weil der Mann ist am Ende des Tages immer noch ein Vorbild. Und es wird genug Leute geben, die das geil finden, was da machen und sich daran halt ein Exempel nehmen. Nochmal betont, ja, es war nichts Illegales, aber ein NBA-Profi sollte sich aus meiner Perspektive deutlich anders verhalten. Und irgendwie musst du diesen Jungen halt erreichen, weil eine 10, 15 Spielesperre, da lacht er sich doch einen Arsch ab. So, die ersten 20 Spiele in der Regular Season, ja mein Gott, scheiß drauf. Also da geht's ja vor allem noch um nichts. Du hast da noch genug andere irgendwie im Team, die auch Bock haben, Basketball zu spielen. Du wirst ja nur, weil du einen Ja Morant die ersten 15 Spiele rausnimmst, nicht mit 0-15 dastehen. So läuft's ja nicht. Und am Ende des Tages ist das halt, also, keine Ahnung, du musst diesen Jungen irgendwie anders greifen können, aber ich sehe da auch keine Lösung und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die NBA da machen wird. Also ihn da jetzt aus der Liga zu werfen oder sowas, sorry, dafür ist es einfach zu wenig, weil wie gesagt, er hat nichts Illegales gemacht.
Ja, und dafür, also die Leute, die das fordern, checken auch die NBA nicht. Die NBA ist wie jeder amerikanische Sportart einfach ein Business und Ja Morant ist ein 23-jähriger Superstar, der dieser Liga noch so unfassbar viel Kohle einbringen wird, so. Die werden einen Teufel tun und den rausschmeißen.
Ja, komplett. Wir können kurz überm Teich bleiben, gar nicht mal zwingend lange über die NHL reden, aber ein gewisser Herr Leon Dreiseitel ist rausgeflogen und parallel wird hier in Europa, in Finnland genauer gesagt, eine Eishockey-WM gespielt. Und ja, Deutschland ist mit 0-3 reingestartet und wir haben aber gegen die USA verloren, Überraschung. Wir haben gegen den Weltmeister Schweden verloren und gegen den Ausrichter Finnland, was alles drei pure Eishockey-Nationen sind. Es ist noch alles drin für Deutschland, aber es geht mir so unfassbar gegen den Strich, wie jetzt gefordert wird, dass Leon Dreiseitel zur WM dazukommen soll.
Also auch sind wir wieder bei den Leuten, die das fordern, die haben auch irgendwie, also wie stellt ihr euch das vor? Der spielt wirklich gerade eine gesamte Saison in den USA als einer der Superstars in dieser Liga, scheidet jetzt einfach super bitter aus den Playoffs aus und soll dann sich jetzt in den Flieger setzen und direkt einfach noch kurz eine WM spielen, so.
Ja.
Nee,
ja.
Also wird nicht passieren, passiert doch nicht, hat jetzt ja quasi auch abgesagt und also gönn doch dann auch bitte mal so einem zumindest mal eine Woche irgendwie Verschnaufzeit, weil es wäre ja wirklich dieses Szenario gewesen, ich glaube, der hat heute Nacht noch sein letztes Playoff-Spiel verloren.
Ja, gestern glaube ich
war es. Oder gestern Nacht, heute oder gestern Nacht und hätte sich dann jetzt aber auch heute in den Flieger setzen müssen, um irgendwie noch nach Finnland zu kommen, um dann auch noch
morgen gegen Dänemark spielen
können. Genau, so natürlich passiert das nicht.
Ja, und keine Ahnung, selbst wenn er da Bock drauf hat, dann ist es so ein Ding, was von ihm kommen muss. Also, keine Ahnung, ich kann die Reporter natürlich auch verstehen, die so eine Frage stellen müssen. Wenn es dann irgendwie nach einem Spiel, du bist mit 0-3 in diese WM gestartet, hast du das Minimalziel Viertelfinale gesetzt, weil es da auch um Olympia geht. Also, es geht ja darum, sich dann noch direkt irgendwie für Olympia zu qualifizieren. Ab wann genau, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Aber Deutschland hat sich ja schon Ziele gesetzt, auch zu Recht bei dieser WM. Und Leon Dreiseitel ist der Beste, den wir in Deutschland haben. Und da wird dann von einem von einem Reporter natürlich die Frage gestellt, jo, wie sieht's denn jetzt gerade eigentlich aus? Gibt's da irgendwie die Möglichkeit, dass ein Leon Draisaitl noch dazu stößt? Aber dass dann keiner sich da irgendwie mal hinstellt und sagt, jo, mach mal Piano. Also, der ist gerade aus den Playoffs rausgeflogen. Der hat eine verdammt geile Saison gespielt. Hat, glaube ich, über die Saison verteilt, jetzt werde ich lügen, aber mindestens mal 150 Scorer gesammelt. Und auch in diesen Playoff-Serien sein Team einfach gecarried. Ich bin jeden Morgen aufgewacht, ohne dass ich in irgendeiner NHL-Bubble drin bin. Und habe wieder gesehen, ja, Draisaitl mit 2 Assists, Draisaitl wieder mit einem Dreierpack, Draisaitl macht 4 Buden oder was auch immer. Der hat seine Oilers im Rucksack gehabt. Der war selbst in der NHL eine verdammt große Nummer. Und wenn du dann halt aus den Playoffs rausfliegst, ja mein Gott, dann bist du halt auch mal gefrustet. Also, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch im Zug aus Bremen zurück ein Mädel angeschnackt, die wollte mir auch nicht ihre Nummer geben. Ich bin auch noch gefrustet und werde nicht für die NHL, für die Eishockey-Nationalmannschaft auflaufen.
Hast du wirklich gemacht?
Reden wir nicht drüber. Aber,
Oh mein Gott.
Nee, geht halt einfach darum, dass man auch mal Niederlagen akzeptieren sollte, dass sie halt auch mal frusten können. Und dass ein Leon Draisaitl sich seine Zeit verdient hat, um da halt auch mal runterzukommen. Du brauchst halt Zeit, um Niederlagen zu verarbeiten.
Ich brauche auch kurz Zeit, um das zu verarbeiten. Ich will jetzt eigentlich den Podcast abklemmen und gut, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge frisch geschwemmeltes Geld.
Ja,
aber ich weiß, wo du herkommst und ich finde, das ist ein gutes Recht, da Nein zu sagen, aber können noch mal kurz auf die Ausgangssituation zu sprechen kommen, es wird unfassbar schwer. So, natürlich, du hast jetzt gegen 3 Teams verloren, gegen die du verlieren darfst, ne? Aber wird er uns nicht einfacher? Jetzt als nächstes Dänemark und dann musst du irgendwie schauen, dass du mal Österreich und Ungarn hinter dir lässt. Aber wirklich dieses Ziel, Viertelfinale, was mal ausgerufen worden ist, ist schon unfassbar weit weg jetzt für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.
Oh, sehe ich gar nicht so. Sehe ich tatsächlich gar nicht so, weil, also, ich habe mir da auch die Spiele noch nicht angeguckt, weil wir halt bei der GBT waren und ich glaube, die ist letzten Donnerstag losgegangen, die Eishockey-WM. Alles, was man gelesen hat, war, dass Deutschland unfassbar gut gespielt hat. Also, mit den USA auf Augenhöhe knapp verloren, dann mit Schweden genauso auf Augenhöhe knapp verloren, gegen Finnland, glaube ich, sogar in Führung gewesen, dann aber noch 2-1 verloren. Also Deutschland macht es gar nicht so schlecht. 4-3, okay, ja gut. Aber am Ende des Tages, die verlieren jedes Spiel, glaube ich, nur mit einem Tor.
Und ja, und trotzdem hast du nach 3 Spielen 0 Punkte auf dem Konto und bist Tabellenletzter.
Das ist richtig. Und am Ende des Tages geht es halt auch genau darum, so eine knappen Spiele da mal zu gewinnen. Aber wenn du halt gegen die 3 Top-Nationen es schaffst, denen schon die Butter vom Brot zu nehmen, dann ist es halt gerade in meinen Augen einfach nur ein extrem unglücklicher Spielplan. Weil wenn du gegen die 3 halt reinstartest, dann macht es natürlich auch was mit dir und mit einer Mannschaft, dass du dann auch mit dem Rücken zur Wand stehst. Auf der anderen Seite, Deutschland muss jetzt, aber ich glaube, Deutschland kann auch, weil die haben gesehen, was sie können und die haben gesehen, dass es eigentlich eine verdammt gute Truppe ist, die da zusammen haben. Ja, doch, ich bin sehr optimistisch. Deutschland wird da ins Viertelfinale gehen.
Jo, mal gucken. Also das Dänemark-Spiel jetzt mal abwarten. Das müssen sie gewinnen. Das ist dann genauso ein direkter Konkurrent. Dänemark hat die Spiele gegen Ungarn und gegen Österreich gewonnen. Und dann mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube trotzdem, dass es schwer wird. Aber
ja,
werden wir nächste Woche schlauer sein.
Ja, das auf jeden Fall. Also können wir gleich noch drauf kommen. Aber Deutschland spielt auch am, jetzt muss ich kurz auf den Tacho gucken, Donnerstag. Also Donnerstagabend wird ein, sowieso gerade, ne? Es wird alles so heftig. Also ich will gerade eigentlich 24-7 Sport gucken. So, wenn du dir alleine diesen Donnerstag anguckst, ja, dann haben wir GBT-Quali, dann haben wir Eishockey-Weltmeisterschaft, dann spielt Leverkusen das Achtelfinal-Rückspiel. Also alleine dieser Donnerstag ist halt schon krank geil.
Das ist ja gut, dass du zumindest am Wochenende keiner Formel 1 gucken musst.
Ja, das ist richtig, denn sie ist im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen.
Ich wusste so, dass du das sagen wirst. Ich hätte dir vor diesem Podcast 50 Euro auf diesen Satz geben können, dass Bank kommt wird, ja, Formel 1 Wochenende ins Wasser gefallen.
Ja, natürlich. Die Witze liegen auf der Straße, du musst sie nur einsammeln.
Du musst sie auch nur einsammeln, das stimmt.
Ja, keine Ahnung. Also erstmal natürlich GG an dich, dass du nächste Woche nicht über die Formel 1 reden musst. Auf der anderen Seite heftige Unwetter da, die in der Emilia-Romagna gerade vonstatten gehen. So, jetzt habe ich's. Und wir haben das vor 2 Jahren alle mitbekommen, wie es hier, wie es auch in Deutschland aussehen kann. Und entsprechend, ja, schade, dass Formel 1 nicht stattfindet, aber Piano machen, weil so ein Unwetter ist halt auch wirklich nicht geil, ne? Wir gucken da ins Ahrtal und sehen, dass die Leute immer noch unter diesen Schäden leiden und deswegen hoffen wir mal, dass es für die Leute in der Emilia-Romagna alles nicht so schlimm ausgeht, wie es damals bei uns war. Und ja, freuen uns dann aber, wenn irgendwann in Imola wieder gefahren wird.
Ja, und also es scheint tatsächlich wirklich ein Ding zu sein, weil also Paula und Onele sind ja gerade da, weil in Cervia so ungefähr so eine Stunde eigentlich ein Future-Turnier jetzt am Wochenende wäre. Die haben das auf jeden Fall auch schon mal auf Freitag verschoben. Und dann mal gucken, ob die da irgendwie Beachvolleyball spielen. Weil ich dann auch am Anfang so gedacht habe, weil sie meinte so, ja, Wetter ist wirklich bodenlos hier. Und ich dann so, ja, also ist es wirklich so schlecht oder ist es halt diese klassische deutsche Touri, der runterfährt und sagt, gut, ich werde da nicht von 25 Grad und Sonne empfangen, so scheiß Wetter. Aber es ist anscheinend wirklich, wirklich heftig.
Ich fahre in den Süden, hier sollen gefälligst mindestens 34 Grad sein. Nee, aber all joking aside, da sind schon wirklich heftige Unwetter da gerade unterwegs. Und wollen wir natürlich nicht, dass da irgendwie dann noch kommerzieller Sport betrieben werden muss, einfach weil es sein muss, sondern da gibt es halt Dinge, die sind dann auch wichtiger als die Formel 1.
Vor allem, also ein Formel 1-Rennen unter solchen Bedingungen. Wir hatten das mal in Spa, glaube ich, vor 2 Jahren, 2021, wo sie dann durchgezogen haben, quasi das Rennen 2 Runden hinterm Safety Car zu beenden. Ja. Also, und das hast du dir dann auch nicht gerne angeguckt.
Gefühlt halt hinterm Safety Car gefühlt schon ausgerutscht sind. Ne. ja, keine Ahnung. Grundsätzlich bin ich ja eigentlich schon ein Freund von Regenrennen, weil da passiert dann halt
das
auch
Das wäre ja kein Regenrennen, das wäre wirklich... Ne. Das wäre vor allem kein Rennen, das wäre einfach nur
Wagenheilsig. Ja, da kannst du halt Jetski fahren. Naja, gut, damit auch die 3 Minuten Formel 1 aus eurem News-Podcast wieder beendet, weil Formel 1 findet nicht statt. Aber komm, jetzt haben wir es schon so oft angerissen und trotzdem noch nicht drüber geredet, auch wenn ich gedacht hätte, das wird heute unser Opener. Junge, die GBT macht schon wieder so viel Bock.
Safe. Eigentlich ist es dumm von uns, erst jetzt über die German Beach Show zu reden, wenn wir gleich quasi am Anfang unseres Podcasts nochmal erwähnen, dass man bis zum Ende hören muss, weil dann der GBT-Tail kommt. Nee, aber... Also ich glaube, so rein theoretisch vom Teilnehmerfeld haben wir das Beste bekommen, was du da irgendwie rausholen hättest können. Und gerade die beiden Finals waren einfach geisteskrank, haben genauso abgeliefert, wie man sich das irgendwie erhofft hat. So am Ende gewinnen die Ponys in 3 und Chenoa und Kim in 3. Sind auch irgendwie beide für sich echt irgendwie passende erste Toursieger, ne? Die Ponys irgendwie mit ihrer Storyline, was sie uns dann auch direkt natürlich unter die Nase gerieben haben, von wegen, ja, weil wir immer gesagt haben, seit 2019 kein Tourturnier mehr gewonnen. So, wir müssen uns jetzt was Neues überlegen. GG, den bekommt ihr. Und auch für Chenoa und Kim so eine geile Story. Das erste gemeinsame Tourturnier für Chenoa, sowieso der erste Toursieg. Und die haben es echt gut gemacht. Also die haben es wirklich echt gut gemacht. Verdient gewonnen im Finale gegen Kira Walkenhorst und Anna Behlen, die uns, glaube ich, auch noch echt viel Freude werden machen,
so
rum, über diese Saison.
Heute ein bisschen Wortfindungsstörung bei uns.
Ja, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, weil jetzt auch viel los am Wochenende. Kira leider jetzt aber raus für Bremen 2, weil sie Knie hat. Da dann Anna an der Seite von Marie Schieder. Aber nö, Tour hat schon wieder maximal Bock gemacht und wird nur noch besser.
Ja, vor allem, also wenn man sich die Ponys dann auch auf dem Weg anguckt, ne? Ich hatte die Freude, 2, 3 Spiele von denen dann auch an der Seite zu begleiten. Halt einfach pur emotional. Du merkst halt auch, die Jungs nehmen das Publikum mit. Sie haben nach jedem ihrer Spiele ihre Trikots verschenkt. Also sind dann wirklich immer zum Publikum gerannt.
Vor allem, nachdem man ihnen das auch wirklich mal gesagt hat, ey Jungs, ihr habt eigentlich so einen Trikotsatz, ne? Pro Turnier. Ja. Und lass das Trikot fliegen.
Ja, ist schon ganz witzig. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie dann auch nochmal am GBT-Merch-Stand, weil sie nochmal ein bisschen Nachschub brauchen. Aber für mich steht so ein bisschen drunter, dass die Ponys dieses Jahr real sind, weil also letztes Jahr häufig dann auch ein bisschen mit Verletzungspech zu kämpfen gehabt. Also wenn ich jetzt gerade an Bremen letztes Jahr zurückdenke, da sind sie, glaube ich, im Halbfinale verletzungsbedingt dann auch rausgegangen, weil es Bennett war, der dann, glaube ich, Knie hatte. Und
nee, das kann nicht sein. Also sie hatten ein, zwei Turniere, aber sie haben in Bremen dieses epische Finale gegen Clemens Wickler und Nils Ehlers gehabt.
Ja, okay. Nee, dann, aber ich kann mich nur an ein Spiel in Bremen erinnern, wo auf jeden Fall lange auf der Schwebe stand, ob sie jetzt weitermachen können oder nicht. Ja, aber keine Ahnung. Am Ende des Tages sind sie immer wieder zurückgekommen. So in ihrem, war es das Viertelfinale, wo sie so wirklich krank zurückgekommen sind, nachdem sie den ersten Satz verloren haben, im zweiten Satz dann auch wieder mit 0-3 reingestartet sind. David dann einmal den Netzposten abräumt und dann auch seine gelbe Karte kassiert. Aber die haben es ja einfach geschafft, sich trotzdem über Wasser zu halten. Und ich liebe ja auch deren Auszeiten, ne? Also die Ponys in den Auszeiten sind wirklich immer Gold, weil dann fauchen sie sich mal ein bisschen an. Sie stehen dann gefühlt nach 4 Sekunden wieder auf. David dann einmal zu Bennett, jetzt bleib doch mal hier. Er dann, nö, und geht weg. Es ist wirklich herrlich.
Mein neues Auszeiten-Lieblingsteam sind jetzt aber wirklich bei Far Simon Kulz und Jonas Kaminski. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber was die da wirklich comedy-technisch abgerissen haben in ihren Auszeiten. das ist Gold wert. Haben nicht so gut gespielt an diesem Wochenende, aber die Auszeiten haben sie um Welten gewonnen. Und die Wölfe sind auch wieder Contender, aber das sind so die drei Teams, die auf jeden Fall am meisten geben, weil auch die Ponys sind mittlerweile auch einfach Profis geworden. Ne? So viel bekommst du von denen nicht mehr in diesen Auszeiten, außer es kracht wirklich mal ein bisschen, so gerade dieses Szenario, was du gerade angesprochen hast, wo es dann dieses Ding war hier so, jetzt komm nochmal zurück, nö, ich gehe jetzt einfach aufs Feld. So. Da hast du nochmal so ein bisschen diese alte Pony-Schiene. Aber ansonsten sind die Ponys ja mittlerweile Profis, ne? Oftmals, und das gerade im Finale, wenn sie in ihrem Flow sind, dann gehen die nicht mal zu ihrer Bank, sondern bleiben einfach auf dem Feld, ne? Und quatschen auch nicht miteinander, sondern sagen so, gut, wir pusten jetzt einmal hier 60 Sekunden durch und dann geht's aber auch direkt weiter. Aber, ja, ich weiß noch nicht, ich würde noch nicht sagen, ob die Ponys vielleicht jetzt dieses Sargstätter-Ding aufmachen können. Ich glaube, dafür ist auch einfach die Konkurrenz dieses Jahr nochmal besser, ne? Weil wir gucken jetzt auf dieses Bremen 2-Starterfeld. Es ist eine vorgezogene deutsche Meisterschaft. Jedes Team ist da mit so einem bisschen holländischen Touch, ne? Weil Matthew Immers und Steven van der Velde auch noch im Start sind. Also, das wird nächste Woche auf jeden Fall scheppern. Und dann kann ich mir auch schon gut vorstellen, keine Ahnung, Alex hat ja schon mal durchblicken lassen, das wird nicht das einzige Mal bleiben, dass Clemens und Nils mit am Start sind. Ich hoffe auch, dass sich Lukas und Robin und Sven und Paul häufiger auf die Tour verirren. Und dann kann das gerade bei den Männern wirklich Woche für Woche scheppern.
Ja, und vor allem, das ist ja auch enorm wertvoll für so eine Tour, ne? Weil die Jungs haben sich ja auch verständlicherweise die letzten Jahre immer darauf konzentriert, dass sie international spielen. Genauso wie jetzt auch Huster Pretschner eins der wenigen Turniere mal in Bremen gespielt haben. Die werden ja tendenziell auch den Fokus wieder auf international legen. Aber auf der anderen Seite, wenn du halt die besten Spieler auch in Bremen dabei hast, dann ist es ja auch eine krasse Förderung für die anderen. Also wenn du dich dann halt auch mal mit den Besten messen musst und dann bei allem Respekt halt vor den anderen Teams, ihr seid halt keine Nationalteams. Also das ist dann, der Niveauunterschied ist ja halt nochmal da. Wenn du dann halt gegen die Besten spielen musst, dann ist es ja auch was, wo du als anderes Team dran wächst. Und ich glaube, dass auch was ist, was wir als Volleyball-Deutschland mal ganz gut gebrauchen können, dass wir uns auf der Tour auch auf enorm hohem Niveau verprügeln.
Ja, aber das wird ja auch nicht nur bei den Männern passieren, sondern auch bei den Damen. So Sinja und Svenja sind jetzt auch das erste Mal dabei. Freue ich mich auch sehr drauf. Mal gucken. Die sind schon der klare Favorit. Wobei Chenoa gestern im GBT-Magazin auch meinte so, ey, an einem guten Tag und wenn wir so aufschlagen, wie wir am ersten Wochenende aufgeschlagen haben, da geht da auch schon was gegen die beiden. Deswegen, also ich freue mich einfach nur genauso dolle, wie ich mich aufs erste Wochenende gefreut habe. Ich glaube, wird nochmal ein Ticken geiler. Ich glaube, es wird auch nochmal ein Ticken voller. Also, wenn ihr es noch nicht schon gehört habt, dann kommt gerne rum. Wetter soll wieder sehr, sehr gut werden. Also am Sonntag sind sogar so richtige, ich glaube, so 26 Grad angesagt und dann vielleicht auch mal irgendwie so ein kurzes Sommergewitter. Also es ist wirklich Hochsommer in Bremen. Geil, das müssen wir ausnutzen, deswegen kommt gerne rum. Wie gesagt, Tickets sind ja quasi auch noch erhältlich oder wir fahren ja eh das deutsche Bahnsystem. Also ein Bank würde sich ein Ticket kaufen, wie wir vorhin gelernt haben. Ist auch gut so.
Ihr auch. Und jetzt lasst uns hier nicht hängen.
Nee, genau, ihr am besten auch und dann machen wir uns da in Bremen nochmal eine gute Zeit.
Ja, safe. Und vor allem, wenn wir schon darüber geredet haben, es wird voller. Am Samstag ist halt Bremen gegen Köln, ne? Also da werden eine Horde Kölner Assi-Fans, bei allem Respekt, also nein, alles gut, die werden uns da am Samstagmorgen nochmal ordentlich Stimmung reinbringen und ich werde mir die größte Mühe geben, die alle sowas von anzuzünden, dass das restliche Publikum, was danach nicht zum Fußball geht, auch für den restlichen Tag so viel Bock hat, weil also das kann unterschätzt geil werden, wenn dann morgens um 11 die ganzen Kölner aus dem Bahnhof rausfallen und dann sehen, oh, was geht hier eigentlich? Weil man kann uns nicht übersehen.
Ja, vor allem nicht nur die Kölner, es gibt ja auch Bremer Fans, die irgendwie aus dem Umkreis kommen und dann auch irgendwie im Bahnhof ausgespuckt werden. Also ich glaube, Samstag könnte wirklich scheppern.
Ja, das wird wirklich grandios und deswegen Freitag mache ich vielleicht ein bisschen ruhiger, damit meine Stimme für Samstag aber mal sowas von frisch geölt wird. Das wird heftig und dann dieses Männerfeld, ne? Du hast es ja auch schon angesprochen. Ich glaube, Kühlborn und Stadi müssen sogar durch die Quali.
Ja, die werden sich durch die Quali boxen müssen. Also generell, die Quali ist geisteskrank besetzt. Ich habe das ja schon im Stream erzählt so. Max Just und Louis Wüst, die ja wirklich ein unfassbar gutes Jahr 2022 gespielt haben. So, die hatten eigentlich dieses Quali-Ding hinter sich und sind jetzt wieder nur an der 3 gesetzt und müssen halt irgendwie wahrscheinlich Yannick Kühlborn und Erik Stadi schlagen, um ins Hauptfeld zu kommen.
Ja.
Herzlich willkommen im Achterbaum.
Ja, und vor allem halt, also dieser Erik Stadi, ich habe den noch nie so gut gesehen.
Also noch nie so gut aussehend und noch nie so gut gespielt.
Ja, safe. Also so viele Haare hatte er auch noch nie, seitdem ich ihn kenne. Und so Single war er, glaube ich, auch noch nie. Von daher, Ladies, dieser Erik Stadi ist real. Aber was ist das für ein krankes Defense-Monster, dieser Typ, ey. Also, der gräbt dir wirklich jeden Ball aus. Ich habe on Stream oder auf dem Court dann auch ein, zwei Mal gesagt, die Wühlmaus Erik Stadi ist wieder unterwegs. Der ist ja hinter jedem Ball hinterher gerannt. Also dieser Typ ist so krank in Form.
Jo, bester Abwehrspieler auch gewesen jetzt am Ende bei den Herren mit den meisten Abwehraktionen und hätte ja dann auch fast gereicht für Erik und Yannick zum ersten gemeinsamen Toursieg. Der dieses Jahr auch, und da lege ich mich fest, der wird dieses Jahr kommen. Also Erik und Yannick werden dieses Jahr auf jeden Fall ein Tourturnier gemeinsam gewinnen, wenn sie fit bleiben. Und da klopfe ich jetzt mal auf alles Holz, was hier um mich herum ist.
Ja, doch, da ist auf jeden Fall von auszugehen. Nur noch ein bisschen kranker war, glaube ich, das Blockduell, was wir am Wochenende gesehen haben. Also erstmal war es Nico Wegner, der unfassbare Blockstats auf den Sand gezaubert hat, wo man sich auch gedacht hat, okay, ist es wirklich dein allererstes GBT-Turnier, was du hier spielst? Hatte, glaube ich, bis zu seinem Halbfinale 17, 18 Blocks.
Am Ende nach 18 Blocks in drei Spielen.
Ja, das ist halt heftig, aber am Ende des Tages wurde er dann noch überholt, weil eben ein David Ponjewatz im Finale halt noch spielen durfte, aber auch ein Yannick Kühlborn noch Bock hatte und die am Ende, glaube ich, beide bei 24 Blocks gelandet sind.
Ich fand Eriks Kommentar auf Instagram gut, der zu David Ponjewatz einfach nur geschrieben hat, klassischer Sonntagsblogger. Weil im Halbfinale 8, im Finale 11, es sind dann nicht ganz 20 geworden, weil ich ja dann immer so ein bisschen den Running Gag hatte, ja, David ist unser 20-Sonntag, ne? Er macht quasi den 20 am Sonntag voll, das hat er nicht ganz geschafft, aber 19 Blocks über den Finaltag sind genauso heftig und er hat ihn damit dann auch einfach in der Crunch-Time den Zahn gezogen, ne? David dann jetzt ja am Ende auch MVP bei den Herren geworden, Kim bei den Damen haben wir gestern im GBT-Magazin gewählt oder ihr habt den quasi ausgesucht. Und für mich ist das dann auch die richtige Entscheidung. Man hätte gut und gerne auch auf den König gehen können, weil Yannick hat genauso viele Blocks. Yannick hat 11 Asse, so der Aufschlag von Yannick Kühlborn, wow, ne, weil das war nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Ich glaube, Yannick spielt über das gesamte Turnier 60% Killquote, also sind einfach auch die besseren Zahlen im Vergleich zu David. Aber am Ende ist David Ponjewatz im Finale, gerade im Tiebreak, absolut klatsch, ne, in den wichtigen Momenten ist er da. Und das ist mir dann speziell auch einfach ein bisschen wichtiger und deswegen finde ich es auch in Ordnung oder besser gesagt richtig, dass David diesen MVP-Titel bekommt, auch wenn Yannick ein herzensguter Mensch ist. So ist er jetzt auch Teil der GBT Superstars in unserer Gruppe, ein festes Mitglied unseres Kommentatorenteams. Und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin mir sicher, dass sie ein Turnier gewinnen werden. Ich bin mir auch sicher, dass Yannick sich einen MVP-Titel einmal auf einem Tourstop abholen wird. Weil der sieht wirklich, und das habe ich ihm auch gesagt, er sieht wirklich richtig vital, richtig fit aus. So, es macht richtig Spaß, Yannick Kühlborn und Erik Stadi beim Beachvolleyball spielen zuzuschauen. Und das hatten wir ja bei unserer kleinen Fehde, ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, in Düsseldorf noch Indoor. Das war ja auch nicht immer so. Aber wie gesagt, habe ich ja schon mal gesagt, so, das ist schon in Ordnung. Und David Ponjewatz war unfassbar gut am Sonntag.
Unglaublich fit und unglaublich vital aussehend, das ist für mich die perfekte Überleitung auch rüber ins Frauenfeld, weil ach du Scheiße, sieht Kim van der Velde fit aus. Also irgendwie, die ist ja wirklich.
Aber hast du was anderes erwartet?
Nee, habe ich nicht. Aber man muss ja auch trotzdem noch einfach erwähnen, das war ihr erster Tourstop wieder seit ihrer Schwangerschaft und da einfach halt auch nochmal dick GG dahinter, da steckt eine ganze Menge Arbeit drin, wie man das auf jeden Fall erkennen kann und ja, mit Chenoa ist es auf jeden Fall gelungen, also es war ein gelungener Auftakt, kann man so sagen, wenn man dann nach, glaube ich, 2,5 Stunden Finale das Ding dann auch gewinnt. Ja, Chenoa und Kim am Ende, glaube ich, 4 Matchbälle abgewehrt, um sich dann am Ende dann doch noch zur Siegerin zu krönen, aber ich glaube, dieses Team kann schon was geben.
Ja, also und dein GG geht an Kim van der Velde und auch die habt ihr ja quasi zum MVP gewählt. Mein GG geht an Chenoa, Mann, weil die wusste, dass sie das gesamte Turnier Sideout spielen muss und hat das wirklich auf einem Niveau abgeliefert, da ziehe ich meinen imaginären Hut, hat unfassbar gut aufgeschlagen, es gab diese lustige Szene, sie das ganze Turnier quasi den Springer gemacht hat und den auch echt gut getroffen hat und dann, glaube ich, geht sie im Finale bei 15-15 an die Linie und stellt sich für einen Float-Aufschlag auf und Tim Noack neben mir im Kommentar sagt so, hä, was machst du, Mädchen, du hast so gut aufgeschlagen und natürlich macht Chenoa dann das Float-Ass zum 16-15 und sie gewinnen am Ende dann auch diesen Tiebreak 20-18 und wie du gesagt hast, wären dabei 4 Matchbälle ab. Also was eine Geschichte auch im Finale. Aber Chenoa natürlich auch spannend, ne? Sie hat diesen Wechsel nach Witten gemacht, macht auch diesen Wechsel zum ersten Mal jetzt an der Seite von einer gestandenen World Tour Spielerin. Und es gab ja auch durchaus ein, zwei Beispiele, die aus Witten, ich will jetzt sagen, nicht sagen, schlecht rausgekommen sind, aber gerade bei so einer Leo Klinke und Lena Ottens, die haben einfach extrem lange gebraucht, ne, weil Witten da dann auch irgendwie nochmal die Technik aufgebrochen hat und weil das bei manchen auch einfach länger dauert. Aber Chenoa hat das dann irgendwie perfekt kanalisiert bekommen, hat das dann irgendwie auch perfekt auf den Court bekommen und sie meinte ja dann, glaube ich, auch gestern im GBT-Magazin, sie kriegt das dann auch gut getrennt. Das ist jetzt Training und das ist jetzt Spiel. Und ich krieg dann auch im Spiel gut hin, irgendwie klar an meiner Technik zu arbeiten, aber dann auch trotzdem zu gucken, dass ich dieses Spiel irgendwie gewinne. Und da habe ich größten Respekt vor und das hat sie wirklich auf eine Art und Weise umsetzen können an diesem Wochenende, wo ich wow sag und Kim war gut. Aber von Kim ist man mittlerweile halt auch einfach gewohnt, dass Kim so unfassbar gut ist.
Ja, ja, ich bin gespannt, wie sich die Tour dann auch im Damenfeld entwickeln wird, wenn wir dann nach und nach auch die Teams sehen werden, weil das war dieses Wochenende dann ja schon noch auch sehr gemischt, muss man dann sagen. Wenn ich dann Nele Schmidt an der Seite von Sandra Ferger sehe oder dann auch Paula zusammen mit Sarah Schulz, was erstaunlich schlecht geklappt hat. Also, keine Ahnung, da kannst du uns vielleicht gerade mal ein bisschen abholen, wie Paulas Gefühlswelt dann auch nach dem Turnier aussah und was so ein bisschen der Knackpunkt war, warum Schulz-Schürholz nicht unbedingt gefruchtet hat.
Ich würde gar nicht sagen, dass Schulz-Schürholz nicht gefruchtet hat. Das ist einfach, die haben 10 Tage Trainingslager davor gemacht in Italien mit Menegatti Cortardi, was unfassbar viel wert ist. Hat, glaube ich, Alex heute auch nochmal im Podcast bei Scam erwähnt. Und wenn du dann nach so 10 Tagen auch einfach geschlaucht aus so einem Trainingslager rauskommst und zum ersten Mal gemeinsam Tour spielst, dann ist das nicht einfach. Wenn du dann irgendwie an 1 gesetzt bist, dann macht es das auch nicht einfacher. Und ich glaube, wir hatten das auch schon im Stream thematisiert. Sarah Schulz ist unfassbar gut. Sarah Schulz ist eine World-Tour-Spielerin, aber Sarah Schulz war davor auch noch nicht in dieser Lage, dass man mal eine junge Spielerin, und das ist Paula, irgendwie durch so ein Turnier auch mal phasenweise durchziehen kann, ne? Weil Sarah hat an der Seite von Melli gelernt, Sarah hat lange an der Seite jetzt von Chantal gespielt, aber Sarah war auch noch nie in der Position, dass sie jetzt mal quasi Führungsspielerin ist. Und ich glaube, dass man das schon auch nicht irgendwie außen vor lassen darf, ne? Dass das einfach eine super neue Konstellation für das Team war. Sie verlieren beide Spiele auch einfach in 3 Sätzen, so das erste gegen Apel Schmidt, die hervorragend aus der Quali kommen und auch so ein bisschen so eine Wildcard waren. Das zweite verlieren sie 21-19 im dritten gegen Melli und Anne, so gegen die darfst du auch verlieren. Deswegen natürlich ist man irgendwie frustriert und natürlich ist das super schade, weil es eine riesen Chance war, jetzt mal an 1 durch so ein Turnier zu gehen, aber es war jetzt nicht so schlecht, weil da jetzt irgendwie draufsteht, ja gut, man ist Letzter geworden. Nee, man hat schon 2 okaye Spiele gemacht, aber ich glaube auch insgesamt so, Paula hat das ja dann auch relativ schnell im Interview gesagt, so, es ist schon alles okay so. Also es ist jetzt nicht so, dass man da sich jetzt irgendwie eine Woche noch mit beschäftigt und sagt, ja, hätte, wenn und aber, sondern das passt schon so und die werden noch genug Chancen, auch an der Seite jetzt oder auch vor allem dann mit Nele, die werden genug Chancen in dieser Saison bekommen. Und dann hoffe ich auch einfach, dass Anna Schulter bald wieder gesund ist und dass dann auch Annalena Grüne gemeinsam mit Sarah Schulz, was ich auch eine sehr, sehr gute Paarung finde, dass die dann auch endlich zusammen angreifen dürfen.
Ja, es wird auf jeden Fall wild. Und da sind auf jeden Fall viele Teams dabei, die es mit Spannung zu verfolgen gilt. Aber wenn wir jetzt gerade, ich weiß, ist das Thema geht dir ein bisschen auf den Leim, aber wenn wir gerade schon über unfassbar vital und Klatsch aussehend gesprochen haben, dann müssen wir natürlich gerade nochmal das Scheinwerferlicht auf Paula werfen. Du hast gesagt, du bist so genervt davon, dass du, oder Paula hat gesagt, du bist so genervt davon, dass jeder dich darauf anspricht, wie RIP Paula jetzt gerade eigentlich aussieht, weil sie den Winter über, glaube ich, so ungefähr 4 Hähnchenbrustfilets gegessen hat und sonst eigentlich nur im Gym war. Jetzt hier einmal dein Take. Krass, wie Paula aussieht, oder?
Was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich sagen nein?
Nee, aber keine Ahnung. Was ist so die Top-Frage, die du das Wochenende zu Paulas Figur gestellt bekommen hast?
Was hat Paula im Winter gemacht?
Und das darfst du jetzt beantworten. Was hat Paula im Winter gemacht?
Ich gebe die Antwort, die ich auch sonst mehr gebe. So, frag sie selber.
Ja, aber ist gut. Das darfst du jetzt einmal für alle.
Es gibt nicht dieses... Ich kenne zumindest nicht den goldenen Weg. So viel Zeit im Kraftraum verbracht. Und dann wird das belohnt. Aber also es gibt ja nicht diese goldene Formel zu sagen, ja, ess das und das und dann siehst du so und so aus.
Ja. Na gut, aber dann habt ihr jetzt hier einmal kollektiv die gemeinsame Antwort von Martin gehört. Jetzt könnt ihr ihn damit
die ich den anderen lassen. 75 Leuten, die mich an so einem Wochenende fragen, auch immer gebe. Fragt sie selber.
Aber slidet
in die DMs bei Paula Schürholz. Ja.
Aber wir kennen die Hörerzahlen, von daher bist du vielleicht noch 2 Fragen ausgewichen. Also hat sich doch gelohnt dann an dieser Stelle. Ja, ich weiß, wir haben jetzt auch schon wieder die Stuberschen 120 Minuten voll. Wir sind fast schon an den Stuberschen 130.
Das könnte der längste Podcast all time werden.
Ja, weil wir halt auch immer noch nicht fertig sind, ne?
Also, was willst denn du noch machen? Jetzt bin ich gespannt.
Ich muss noch kurz auf die Tenniswelt gucken.
Ich wusste, dass es kommt.
Ja, auch da hättest du wieder 50 € vor dem Podcast drauf wetten können. Toll, Glückwunsch, Martin.
Okay, wenn du jetzt aber noch Tennis machst, dann will ich gleich noch Giro d'Italia machen. Du machst jetzt erst Tennis und ich werde dich dann in die Welt des Radsports mit reinnehmen.
Oh, das finde ich auch gut, weil da habe ich diesen Sommer auch wirklich Bock drauf. Also ich habe da auch immer wenig Zugriff zu gehabt, aber der Podcast war für mich auch so ein bisschen der Schlüssel, warum ich jetzt auch Bock habe, NBA zu gucken. Von daher, ich freue mich schon auch auf Tour de France, wenn es dann irgendwann soweit ist. Das dürfte auch gar nicht mehr so lange dauern, ne?
Nee, Tour de France geht, glaube ich, wann ist das? 1. Juli, glaube ich. Also ja, geht auch okay, relativ krass. Flott los.
Weil ich hätte gedacht, es wäre sogar noch ein bisschen früher, weil letztes Jahr hatte ich auf jeden Fall dich beobachtet, wie du in Düsseldorf beim ersten Tourstop Tour de France geguckt hattest. Und das war ja Ende Mai, Anfang Juni irgendwann. Tennis, ne? So viel zum Thema Abschweifen. Wir haben eine neue deutsche Nummer 1. Das hat sich ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, aber dadurch, dass Sascha Zverev jetzt sein drittes Spiel dieses Jahr schon gegen Daniel Medvedev verloren hat, rutscht er dann auf einen Platz hinter Jan-Lennard Struff, der letzte Woche ja auch zu Recht seine Blumen hier im Podcast bekommen hat mit einem geilen Spiel, was er dann am Ende gegen Alcaraz verloren hatte. Und diese Woche haben wir dann schon wieder einen anderen Shootingstar, ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Deutschland macht sich gerade mal wieder so ein bisschen Tennis-fit, wo wir, glaube ich, am Anfang des Podcasts nochmal so eine kleine Ecke aufgemacht hatten, ob Deutschland inzwischen eigentlich gar keine Tennisnation mehr ist. Aber Jannik Hanfmann macht gerade in Rom auf jeden Fall mal ein bisschen Alarm und hat jetzt schon zwei Top-10-Spieler rausgehauen. Der erste war Taylor Fritz und der zweite, hilf mir kurz auf die Sprünge.
Ich kann dir wahrscheinlich nicht helfen.
Naja. Okay, aber dann gucke ich gerade einfach mal nach. Andrei Rublev, genau, der hat Rublev in 3 Sätzen besiegt und das ist halt schon wirklich krass. Jetzt steht allerdings auch wieder am Donnerstag, also ihr seht, Donnerstag dürft ihr nicht arbeiten gehen, wenn ihr gerade auf Arbeit seid, dann macht Feierabend, weil Donnerstag spielt er gegen Daniel Medvedev. Es wäre fast zum deutschen Viertelfinale gekommen, aber Zverev hat es halt ein bisschen vergeigt, dass er dann im Achtelfinale auch relativ deutlich rausgegangen ist gegen Medvedev. Also in 2 Sätzen, den 2. Satz hat er dann im Tiebreak verloren. Aber mein Gott, da war es dann am Ende ein 6-3 und ein 7-6 und im Tiebreak war es dann 7-3. Von daher, das war schon alles so seine Richtigkeit. Und ich finde irgendwie, bei einem Zverev merkst du aktuell, dass dem so richtig dieses Erfolgserlebnis fehlt. So, der hat sich aus seiner Verletzung zurückgekämpft. Also ich habe die Bilder noch genau vor Augen, wie er da umgeknickt ist und liegen geblieben ist und nicht mehr weiterspielen konnte. War dann 7 Monate raus. Und dieses Jahr ist halt einfach noch so ein bisschen der Wurm drin. Und ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass ihm wirklich mal dieses Erfolgserlebnis fehlt, dass der einen Großen schlagen kann. Weil dass er das Potenzial hat, das wissen wir alle. Aber wenn halt sein Bestplatzierter, den er bislang dieses Jahr geschlagen hat, ein Bautista Agut ist, der auf 28 der Weltrangliste zu der Zeit in Monte Carlo stand, ja, keine Ahnung, dann ist es ja auch dieses Prinzip, was du eigentlich ja immer bei diesen K.O.-Bäumen hast, je tiefer du rutschst, desto besser werden deine Gegner halt früher und da muss Zverev halt irgendwann mal wieder rauskommen, aber Ende des Monats stehen die French Open an und ich glaube, da ist Deutschland gerade mal relativ auf einem guten Weg, weil wenn Zverev vielleicht da dann halt auch auf der ganz großen Bühne mal wieder so einen auch dicken Kaliber schlagen kann, dann haben wir aber mit Jannik Hanfmann und Jan-Lennard Struff gerade auch 2 in den Startlöchern, die viel Bock machen und ich glaube, dass Tennis Deutschland sich auf wirklich unfassbar geile French Open gefasst machen kann. So, wir haben bei den Australian Open drüber geredet, dass da gerade relativ wenig Bock macht. So, Zverev war als der Einzige reingegangen, der irgendwie eine Chance hätte, war dann aber auch früh raus und dann war Deutschland halt einfach nicht mehr real. Ich glaube, das kann sich halt innerhalb der nächsten Open, also wirklich eigentlich in kürzester Zeit, um 180 Grad wenden. Monolog vorbei.
Ist okay, bei Tennis darfst du auch mal ein bisschen monologieren, oder was da dann das richtige Verb wäre. Du bist ja gerade generell irgendwie wild. Ne? Djokovic ist, jetzt habe ich gerade gelesen, rausgeflogen gegen Rune. Du hast vorhin schon gesagt, Alcaraz Quali aus. Also es gibt nicht diesen einen Superstar, der gerade irgendwie bei allem thront. Jetzt mal gucken, was Medvedev macht. Und dann ist das vielleicht auch genau die richtige Phase, wo du mal reinstechen könntest. Und dann ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob Zverev jetzt davor die guten Ergebnisse einfährt oder nicht, ne? Weil am Ende zählt der Grand Slam so. Es ist cool, wenn du so ein Turnier da irgendwie in Madrid mal gewinnst. Es ist irgendwie auch cool, wenn du jetzt ein gutes Turnier in Madrid spielst. Nee, das eine spielst du in Rom. Ja, da wollte ich gerade sagen, Das war jetzt zu viel, Madrid und Rom. Hauptsache Italien. Auf jeden Fall, am Ende zählt Paris. So, das ist das Wichtigste, wo du am Ende rauskommen willst. Und da gehe ich mit. Ich glaube, dass wir schon mal schlechter auf so ein Turnier vorbereitet waren und freue mich da einfach drauf. Ja.
Ja. Strich unter Tennis. Viel Spaß bei der Giro. Wer sind gerade die Shootingstars? Auf wen muss man gucken?
Kennst du wen? Also wir haben einen deutschen Klassementfahrer. Zum ersten Mal seit gefühlt Jan Ullrich, ne? Der nicht so gute Zeiten damals hatte, wobei er hatte gute Zeiten und dann im Nachhinein nicht so gute Zeiten. Kennst du unseren deutschen Klassementfahrer, Bengt?
Nein, kenne ich
ist
nicht.
Ist Nordlicht.
Weil im Radsport. Oh, ist Nordlicht.
Ist Nordlicht, ja.
Na, hilft mir gerade trotzdem relativ wenig, muss ich sagen.
Lennart Kemner, guter Typ, hat auch schon eine Tour-Etappe gewonnen, glaube ich sogar schon zwei Tour-Etappen und fährt dieses Jahr beim Giro das erste Mal quasi aufs Gesamtklassement. So, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass wir in diesem Podcast Radsport machen. Deswegen, ich führe mal vielleicht ein bisschen länger aus. Es gibt drei große Tours im Jahr, so die größte ist die Tour de France. Davor gibt es immer den Giro d'Italia.
Das ist und die Vuelta.
Richtig. Und die Reihenfolge ist immer Giro, Tour und danach fährst du Vuelta. Man fährt aber normalerweise nur eine große Tour, weil das auch für den Körper ganz schön anstrengend ist.
Schon. So. Außer man heißt Maike, weil dann kann man das.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich würde Maike auch sagen, sie würde die Tour de France irgendwie, ja, so mit 6 Stunden Verspätung würde ich das ohne Training hinbekommen.
Ich würde dann auch gewinnen. So, ja, keine Ahnung, die ist so sportlich, die wird dann am Ende des Tages gewinnen. So, aber ja, wir haben die drei Großen.
Wir haben die drei Großen und Kemner ja, probiert sich jetzt das erste Mal einfach als Gesamtklassementfahrer und macht das bis dato richtig gut. Also der Giro Italia oder so eine große Rundfahrt dauert immer 3 Wochen. Der Giro ist jetzt quasi bald an der Hälfte angekommen, so 10. Etappe war heute. Und Kemner aktuell 6., was ein Riesenerfolg wäre bei so einer Grand Tour, als 6. irgendwie am Ende in den Hafen einzulaufen. Auch so ein bisschen mit einer Klammer zu versehen, weil der große Top-Favorit Remco Evenepoel Corona hatte und jetzt raus ist. Und generell das irgendwie so ein bisschen, also auch der eigentliche Bora Hansgrohe-Kapitän Alexander Vlasov ist jetzt nicht mit Corona raus, aber auch der ist krank geworden. Deswegen, es fallen gerade so auch ein bisschen die Superstars raus, weshalb Kemner sich auch so ein bisschen nach vorne geschummelt hat. Aber das ist okay, das gehört bei so einer Tour dazu. So, es sind einfach auch so eine Errungenschaft, über 3 Wochen fit zu bleiben und über 3 Wochen keinen Fehler zu machen. Und da ist Lennart Kemner auf einem richtig, richtig guten Weg. Und bin mal sehr gespannt, was da diese Tour noch geht. Und das Geile an so einer Tour ist ja dann auch immer so diese großen Etappen, die Bergetappen kommen dann in Woche 3, wo ich dann auch wieder vor meinem iPad sitze und das dann verfolge. Und ich weiß, jetzt können die Leute kommen und sagen, ja, sind eh alle gedopt und was ist daran irgendwie faszinierend? Ich find's unfassbar faszinierend, wie du irgendwie in 4-5 Stunden 200 Kilometer abstrampeln kannst und wenn du dann wirklich an so einen Berg gehst und es dann wirklich so um Sekunden geht und dann setzt der eine Attacke und dann setzt der andere eine Attacke und dann geht's irgendwie drum, dran zu bleiben. So, mich catcht das und deswegen freue ich mich sehr auf die kommende Woche beim Giro d'Italia.
Ja, das auf jeden Fall. Und keine Ahnung, also Giro holt mich jetzt noch nicht so ab. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht dann irgendwann wieder in Richtung Tour de France rein stolper. Und da musst du mich dann auch an die Hand nehmen. Also, dass wir dann auf jeden Fall unsere Radsport-Ecke bekommen hier im Podcast, weil da habe ich auch Bock drauf. Ich besitze ja auch ein Rennrad. Besitzt du ein Rennrad?
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe noch mein Mountainbike von meiner damaligen Alpenüberquerung mit der Schule. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen klein geworden mittlerweile.
Wie oft hast du das genutzt?
In den letzten 2 Jahren wahrscheinlich so 2-mal.
Ja, okay. Ja, fair. Dann ist es ein bisschen schwierig. Aber keine Ahnung. Jetzt ja auch wieder perfektes Fahrradfahrwetter. Dirk, gestern auch, habe ich mit Dirk über meinen Trainingsplan geschnackt. Und da habe ich ihm dann auch gesagt, ja, hier, ich mache dann, je nachdem, wie halt Zeit ist, weil ich schon relativ busy bin, gehe ich dann zweimal die Woche punkten, einmal Brustbizeps und einmal Rückentrizeps.
Sehr guter Plan, weil Beine sieht man nicht im Club.
Richtig, das war dann auch durchs Thema. Ja, und Beine machst du gar nicht? Ich so, ey, guck dir meine Beine an, die sind schon sexy. Und ich fahre 2-mal die Woche mit dem Rad zur Uni, das muss reichen. da bin ich aber trotzdem noch der felsenfesten Überzeugung. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Wollte ich nur nochmal unterbringen.
Gut. Dann willst du noch unterbringen, was die Leute jetzt nächste Woche schauen sollen? Oder haben die das eh schon mitbekommen über die letzten, wieder 1:35? Das ist wirklich der längste Podcast, den wir bis dato hatten.
Ja, das ist richtig. Ja, wie gesagt, also ihr habt's über die letzten 1,5 Stunden gehört. Ich hab's eigentlich immer mal wieder untergebracht, aber der Donnerstag wird halt vor allem krass. Und was ich da auch noch nicht erwähnt habe, ist auch DFB-Pokalfinale ist am Donnerstag bei der Frauenkonkurrenz. Da spielt Wolfsburg gegen den SC Freiburg. Oh, und da hätte ich letzte Woche fast den Pokal geklaut. Also wirklich den allerechten DFB-Pokal, weil die hatten so eine Pressekonferenz vorm Stadion und ich war da gerade unterwegs zur Uni. Und die Pressekonferenz war auch letzte Woche Donnerstag, ja genau, da war ich unterwegs zum Handball und mein Weg führt am Stadion vorbei. Also ich studiere ja an der Sporthochschule und direkt vor der Sporthochschule ist das Stadion, das Rhein-Energie-Stadion, wo das Finale auch gespielt wird. Und dann war da irgendwie so eine Presseveranstaltung. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber da war auf jeden Fall so ein Roll-Up, wo dann DFB-Pokalfinale drauf stand. Und zwei junge Damen haben sich dann unterhalten und der Pokal stand da auch. Aber diese jungen Damen standen so 4 Meter weg von diesem Pokal. Und es waren weit und breit die einzigen Menschen. Und ich war halt auf dem Fahrrad. Und dann dachte ich mir so,
wenn ich da jetzt dran vorbeifahre und mir den einfach schnappe, die finden mich doch nicht. Also klar, dafür bin ich im Moment vielleicht dann auch ein bisschen zu, also ja, ich habe noch nicht den Status, dass man mich dann instant erkennen würde, das ist ganz gut, aber tendenziell, wenn es dann irgendwann rauskommt, dann wäre es schon ein Karrierehemmnis, würde ich mal sagen. Aber wie geil wäre es dann auch, wenn irgendwo dann in meiner WG zwischen unabgewaschenen Tellern der originale DFB-Pokal der Frauen steht. Da wirklich nochmal GG DFB, der war gar nicht bewacht.
Und was sagst du an den Leuten, die dich fragen, wie du an den Pokal gekommen bist? Hast du bei einem F-Jugendturnier damals als Torschützenkönig mitbekommen?
Ja, habe ich gewonnen. Da ist dann die einfache Antwort, habe ich gewonnen. Ja, aber abseits davon haben wir am Donnerstag auch noch Yannick Hanfmann gegen Daniel Medvedev. Auch Stefanos Tsitsipas ist noch im Turnier mit drin. NBA Conference Finals ist auch die geilste Zeit des Jahres, wenn man so möchte. Bundesliga werden natürlich wieder Entscheidungen gefällt, obwohl wir bleiben erstmal noch beim Donnerstag. Leverkusen gegen AS Rom. Die Bayer, die Werkself, hat im Rückspiel ein 0-1 aus dem Hinspiel zu drehen. Auf der anderen Seite steht der ewige Europa League-Gewinner Sevilla FC gegen Juventus Turin auf dem Feld. Eishockey-WM ist wieder am Start, da auch erstes Spiel am Donnerstag, Deutschland-Dänemark, also viertes Spiel, erstes Spiel jetzt im Laufe dieser Woche. Imola Grand Prix fällt aus, aber in der Bundesliga fallen die nächsten Entscheidungen, da fallen wahrscheinlich sogar sehr viele Entscheidungen. Bayern darf zu Hause gegen Leipzig ran, das wird ein heftiges Spiel. Sonntag dann Dortmund zu Gast in Augsburg. GBT ist parallel noch in Bremen und ja, ich glaube, dann ist so eine Sportwoche irgendwann auch mal voll.
Ja, letzter Shoutout des Podcasts geht raus an die Telekom Baskets Bonn, die das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte Champions-League-Sieger geworden sind. GG. Jetzt sind auch Playoffs, glaube ich, in der Easy Credit Basketball-Bundesliga. Da können wir uns nächste Woche noch ein bisschen mit mehr beschäftigen. Für heute soll es das gewesen sein, weil wir sind bei einer Stunde 40 und ich habe Hunger bekommen. Und meine Stimmenbänder kratzen so ein bisschen. Deswegen, wir werden uns jetzt gleich diese berühmt-berüchtigte Tablette einschmeißen. Bedanken uns bei der Allianz für einen hervorragenden Support auch heute wieder. Und dann hast du die letzten Worte.
Machen wir so. Kommt rum in Bremen, trinken Bier mit uns. Wir sehen uns. Ciao.